machst doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Friff, Frauen reden über Fußball. Hier spricht euer preisgekrönter Podcast. Wuhu! Ja, genau. Ihr habt richtig gehört. Wir haben vergangene Woche den Goldenen Bloggerpreis in der Kategorie Sportblog bekommen. Und wir wollten diese Chance einfach nochmal nutzen, um uns bei euch, unseren HörerInnen, zu bedanken. Dafür, dass ihr uns hört und dafür, dass ihr toll findet, was wir machen. Denn das Ganze ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es vielleicht wirkt. Wir machen das alle ehrenamtlich, wir stecken hier unser Herzblut rein und wir sind uns so froh, dass wir Gehör finden, dass Leute interessiert, was wir zu sagen haben. Und es ist auch nicht selbstverständlich, so einen Preis, den es mittlerweile seit 13 Jahren gibt, zu bekommen, nachdem man erst 10 Podcast-Folgen gemacht hat. Denn richtig, ihr hört heute hier die 11. Podcast-Folge. Ein bisschen Props gehen übrigens auch noch an dieser Stelle raus an Dietmar Hopp, Karl-Heinz Rummenigge, den DFB und all die Personen, die uns ermöglichen, kritisch auf den Fußball zu gucken und uns Stoff liefern für die kommenden Folgen. Diese Line habe übrigens nicht ich geschrieben, sondern unsere liebe Christelle. Und deshalb möchte ich auch gerade an dieser Stelle nochmal die Chance nutzen, ein größeres Dankeschön auch an Becky und Christelle zu richten, die wirklich einfach gemacht haben, uns Frauen zusammengetrommelt haben und wodurch einfach so eine unvorhersehbare, tolle Truppe entstanden ist, das einfach funktioniert. Und ja, danke euch zwei. Ohne euch würde es Früft nicht geben. Und die eine oder andere von uns hat während der Goldenen Blogger-Preisverleihung auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Wir sind echt stolz und froh und freuen uns so super, super, super riesig. Und wir haben uns so sehr gefreut, dass wir euch leider keine Special-Aufnahme von vor Ort machen konnten, die wir eigentlich geplant hatten. Aber das ist auch ein bisschen typisch Friff. Manchmal sind Pläne einfach dazu da, um sie zu verwerfen. Und deshalb mag ich es da auch so. Mein Name ist Tamara und ich moderiere heute zum ersten Mal diese Sendung. Und es geht um das wichtige, für mich wichtige Thema Athletik. Natürlich ein super großes Feld, über das wir heute hier reden werden. Wir haben uns dafür 3 Aspekte rausgepickt, die auf mehreren eben super wichtig sind. Zum einen den Kreuzbandriss, zum anderen soll es nachher auch um die Menstruation gehen und wie sie die Leistungsfähigkeit von Frauen im Sport beeinflusst. Und dann wollen wir uns auch noch dem Thema Kopfverletzungen widmen, wo das sehr umstritten ist und wo es immer noch kein hartes Durchgreifen gibt. Natürlich werden wir auch im Rahmen dieser Folge ein bisschen so die Infrastrukturen kritisch anschauen, wie wir sie im aktuellen Fußball haben. Und dazu haben wir auch eine Premiere heute. Und zwar haben wir das erste Mal eine Live-Gästin dabei, die nicht Teil von Friff ist. Und wir freuen uns super, super sehr, diese Gästin hier begrüßen zu dürfen. Hallo Julia, erzähl uns doch ein bisschen von dir.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich total.
Sehr gerne. Sag uns doch noch ein paar Worte zu dir und wo man dich auf Twitter findet.
Ich bin sehr, sehr laut auf Twitter auf @thejulialion online und auf Instagram bei @whitelionperformance. Ja, wirklich, weiße Löwe Leistung, cool. Ja, ich bin Julia, ich bin 50% Deutsch, 50% Ami, das hört man, glaube ich. Und ja, das ist ein Vorteil für mich, weil ich ich komme aus Fußball und ich darf dann in der Fußballforschung arbeiten, sagen wir mal. Ich bin Neurowissenschaftlerin, Sportwissenschaftlerin und kurz auch Psychologin, glaube ich. Ich bin irgendwas zwischen Masterstudentin und Doktorandin an der Deutschen Sporthochschule im Bereich Psychologie und Psychophysiologie der Bewegung und Sport. Und mein Fokus dann liegt dann auf Load Management. Ich glaube, wir kommen kurz dazu. Und Verletzungsprävention und Stress. So, das war es von meiner Seite.
Und dann ist auch noch die Friederike da. Hi, Friederike.
Hallo zusammen.
Willst du auch noch ein paar Worte zu dir nochmal sagen und sagen, wo du auf Twitter zu finden bist?
Ja, da fangen wir doch direkt mit an. Ich heiße auf Twitter @FriederElaine. Bin im Leverkusen-Podcast, in den englischsprachigen Leverkusen-Podcast, beheimatet sozusagen und natürlich bei uns bei Früff im Team. Ich bin von Beruf Ärztin, bin allerdings Urologin und habe jetzt so in meinem Berufsalltag mit Sportverletzungen quasi nichts zu tun. Aber wollte halt gerne heute mit aufnehmen, weil mich die Folge natürlich total interessiert. Und genau.
Und dann zu guter Letzt, last but not least, eine Stimme, die wir schon länger nicht mehr gehört werden. Hi Yvonne.
Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann nach recht langer Zeit.
Und wo bist du auf Twitter zu finden? Und vielleicht noch ein paar Worte zu dir.
Ein paar Worte zu mir. Ja, ich bin auf Twitter zu finden unter @polyvalenz. Gebe ganz gerne da so ab und zu mal was zum Thema Borussia Mönchengladbach von mir. Ab und zu mal im Rasenfunk auch dazu zu hören. Und habe jetzt keine großartigen medizinischen oder journalistischen Hintergründe in weder Beruf noch Hobby, aber ich habe selber Fußball gespielt und dementsprechend so ein paar eigene Verletzungserfahrungen vielleicht und Athletikerfahrungen, die ich zumindest heute vielleicht ein bisschen mit einbringen kann, die vielleicht ja aus der Praxis auch ein paar Beispiele mitbringen können.
Okay, cool. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, wer ich bin. Ich glaube, das habe ich vergessen. Ich bin Tammy von Früff und bin auf Twitter unter @lögli zu finden. Und das ist nämlich das nächste erste Mal. Ich moderiere heute die Sendung zum ersten Mal alleine. Und das hat auch einen besonderen Grund, weil das Sendungsthema mir extrem am Herzen liegt. Und um vielleicht einen Früfflix zu geben, auf unserer Trello-Karte zu dieser Sendung steht: Kreuzbandrisse ist voll mein Ding. Zitat von Tammy, das ich tatsächlich so beim Früff-Treffen, glaube ich, von mir gegeben habe. Und eben, um nochmal zusammenfassend zu sagen, eben heute soll es um Athletik gehen, aber auch eben um die Unterschiede bei Männern und bei Frauen und Verletzungsproblematiken im Fußball. Ja, weil wir eben gleich Kreuzbandrisse ist für mich eben, also wie ich das Zitat auch schon gesagt habe, nichts Seltenes. Mir ist es damals aufgefallen, auch weil ich selber Fußball gespielt habe, dass sehr viele meiner Mitspielerinnen sich irgendwann in diese Richtung verletzt haben. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich, dass das doch so häufig passiert oder kommt mir das einfach nur so vor? Und habe dann irgendwann angefangen dazu zu recherchieren und bin dazu auch fündig geworden, dass Frauen da deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Ich kann mittlerweile auch, wenn ich einen gewissen Schrei auf dem Fußballplatz höre, kann ich sagen, okay, das ist höchstwahrscheinlich ein Kreuzbandriss, weil das doch auch sehr schmerzhaft ist, wenn man sich das zuzieht. Und gewisse Frauen, die schon mal auch einen Kreuzbandriss hatten oder Spielerinnen oder Sportler, denen sieht man das an, wenn sie sich wieder reißt und sie es genau wissen, dass jetzt das Kreuzband wieder gerissen ist, weil das meistens auch ein gewisses Geräusch macht. Ja, Julia, vielleicht kannst du uns deine Expertise dazu ein bisschen geben. Was sind so deine Einblicke in die Kreuzbandrisswelt?
Gott sei Dank habe ich keine Erfahrung damit als Sportlerin. Ich habe eigentlich meinen Meniskus gerissen und dadurch habe ich gelernt, dass Reha keine schöne Zeit ist. Und es ist ein schwieriger Prozess und ich habe sehr viele Athletinnen betreut durch diesen Prozess. Und ja, eigentlich zwei Dinge. Die Frauen sind spät dran. Weltweit mit Training und die Betreuung ist relativ schlecht. also im Vergleich zu den Männern zum Beispiel, und Load Management. Und ich glaube, das wird auch ein Thema von diesem Podcast, weil das so ein Thema in Athletiktraining ist. Das heißt Belastungssteuerung und wie viel so Muskelkater, wie viel Müdigkeit, wie erschöpft wir sind. Das muss man auch so, ja, so tracken, bisschen Monitoring, und dadurch müssen wir dann das Training ändern und ja, so moderieren zum Beispiel. Und wenn das schief geht, wenn man nicht gut vorbereitet ist, wenn man zu viel Müdigkeit in den Beinen, in den Körper hat, leider passiert sowas. Und dann natürlich auch die Sachen wie X-Bein und Kuhwinkel. Ich glaube, du hast auch was dazu geschrieben. Vielleicht willst du dann da reingehen, ein bisschen mehr was dazu sagen. Und natürlich auch dann Östrogen, Hormonen. Cool, wir sind Frauen, das weiß ja jeder. Aber ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen dazu. Willst du das dann übernehmen?
Ja, kann ich schon machen. Also ich muss auch sagen, ich hatte selber nie selbst einen. Also ich habe es echt nur immer gesehen. Und eine Freundin von mir, vielleicht noch so als Notiz am Rande, als ich ihr erzählt habe, dass wir diese Sendung machen wollen, meinte sie so, haha, dann kannst du ja auch von deinem Foul erzählen. Und oh zwar, Gott. Also man muss wirklich sagen, es war keine Absicht damals von mir. Es war ein sehr nasser Platz und es war ein Rasenplatz und ich bin wirklich ausgerutscht, weil ich war nie fähig, jemanden wirklich so grätschig zu faulen. Das kann ich nicht. Ich kann gut mit so einem Ellenbogen und so versteckt vorm Schiedsrichter so ein bisschen reindrücken. Und damals bin ich tatsächlich ausgerutscht und habe voll die Gegenspielerin mitgenommen. Und die hatte dann tatsächlich einen Kreuzbandriss. Und jetzt so im Nachhinein ist es natürlich immer noch eine Erinnerung. Ich weiß nicht, die Person ist auch bei mir auf die Schule gegangen und ich bin dann auch nochmal dahin und habe mich auch nochmal entschuldigt und so. Und es war damals wirklich ein Versehen und keine Absicht. Aber ja, ich hatte das tatsächlich schon wieder vergessen, bevor meine Freundin mich auf meine schlechte Seite am Fußball hingewiesen hat. Ja, weil du jetzt so den Ball wieder zu mir gespielt hast. Ich bin bei meiner Recherche einfach darauf gestoßen, dass Frauen 5 bis 9 Mal häufiger von Kreuzbandrissen betroffen sind als bei Männern. Das ist auch kein Geheimnis, wenn man eigentlich die Frauen-Bundesliga beobachtet. Gerade im Jahr 2019 war es sehr schlimm, dass fast an jedem Spieltag gab es eine Frau, die irgendwie mit einem Kreuzbandriss oder einem gerissenen Meniskus vom Platz musste. Was ich doch auch sehr erschreckend finde auf dem hohen Niveau, weil man kennt Präventionsmethoden, aber ich finde gerade, dass es halt in der Bundesliga quasi, dass es das in dieser einen Saison so häufig gab, zeigt doch, dass man irgendwie doch nicht fortgeschritten genug ist mit der Prävention oder den Präventionsmöglichkeiten. Und
ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass die FIFA sogar davon spricht, dass Verletzungen des vorderen Kreuzbands 10-mal häufiger auftreten als bei Männern. Und dass halt die allgemeine Verletzungsrate bei Frauen generell erstmal sehr deutlich niedriger war bisher als bei den Männern, sich das aber inzwischen angleicht, weil es bei den Männern weniger wird und bei den Frauen immer mehr. Das heißt, dass man also ja schon auch einen Trend irgendwie erkennen kann, dass bei den Männern da irgendwie offensichtlich gezieltere Maßnahmen getroffen werden.
Das stimmt, aber es ist auch, also ein bisschen merkwürdig. Wir müssen dann auch sagen, dass Frauenfußball in den letzten 10 Jahren viel aggressiver geworden ist und viel athletischer geworden ist. Und die, also in Athletiktraining sagen wir immer so, den Bedarfs. Die Bedürfnisse sind komplett anders als vor so 10, 20 Jahren. Also natürlich sind die Statistik jetzt ein bisschen anders, aber kommt dann wieder so Belastungssteuerung und Training. Es ist nicht nur so Prävention, aber was wir dann im Alltag machen müssen. Ja, wir sind einfach behind im Training in der Bundesliga, leider schon.
Wie sehr kommt behind. Es denn, Julia? Also wie kann das sein, dass man eigentlich hinterher ist?
Ja, weil hier es noch nicht so richtig Profi ist. Also in den Staaten zum Beispiel haben wir so eine richtige Profiliga. Dort habe ich auch gearbeitet und auch in College. Und bei uns fängt man immer so mit 14 oder 16 mit Krafttraining an und Speedtraining mit ein Athletiktrainer. Bei uns heißt das so Strength and Conditioning Coach oder Performance Coach. Und ja, das ist so eine langfristige Entwicklung als Mensch, als Athlet, als Athletin. Und dann kommt man in College. Man muss halt in College spielen. Und dann spielt man in die Profiliga, so mit 21. Und dann hat man so eine 8-jährige athletische so Ausbildung hinter dem. Und das ist, ja, das ist so ein anderes Level, ein anderes Niveau. Und ich betreue auch Einzelspielerinnen im Moment ganz viel. Ich habe keine richtige Mannschaft, sondern ich habe meine eigene Firma, genau. Und ich betreue viele Spielerinnen, die mit 25 nicht die richtige Bewegungen machen können. Also die haben keine, die haben das noch nicht gemacht. Und das ist schade. Aber ja, wir sind einfach hinterher, weil in Deutschland, es gibt ganz viele Forschung, aber das kann man nicht wirklich in der Praxis so umsetzen wie bei uns in den Staaten. Also was heißt bei uns in den Staaten? Ich bin jetzt hier in Deutschland, aber in den Staaten, die setzen das erstmal um und dann forschen die das später. Also die Wissenschaft, das kommt halt 10 Jahre später und der Praxis ist schon da. Und ich glaube, das sieht man halt, die sind sehr weit entwickelt und bei uns athletisch noch nicht, weil wir wollen immer erstmal so Daten haben, das ist auch gut so. Aber am Ende des Tages, dann sehen wir halt Statistik wie, ja, dass das Risiko jetzt sehr hoch ist und wir müssen was machen und Daten ist weniger wichtig als das, ja, Prävention umzusetzen und richtiges Training umzusetzen. Und auch so, wir haben kein Geld. Also du kannst nicht zu mir kommen und sagen, hey, 450 Euro kannst du alle Teams betreuen und Vollzeit-Athletiktrainer. Ja. So werden. Nein, geht nicht. Aber maximal 450 Euro im Monat so ein Team fit zu machen und zu betreuen, das geht einfach nicht. Es gibt kein Geld im Frauenfußball in Deutschland. Leider noch nicht.
Also wenn ich es richtig verstehe, müsste das Athletiktraining noch ausgefeilter quasi werden oder abgestimmter, genau, auf die Einzelspielerin dann auch wahrscheinlich, oder?
Also leider ist es jetzt so, dass die Einzelspielerinnen bezahlen müssen. Also die zahlen mich. Ich bekomme Geld von Einzelspielerinnen, weil die schlechte Betreuung haben im Verein. Auch wenn die so eine Athletiktrainer haben. Die sind entweder verletzt und dann brauchen was anderes von mir, so Reha. Oder die sind einfach unzufrieden. Oder die haben im College gespielt in den Staaten und sehen, hey, das ist scheiße hier, was wir hier machen. Ich will was anderes machen. Oder ich brauche Schnelligkeit, ich brauche Power, ich brauche mehr Kraft, ich bin, keine Ahnung, dann suchen die was aus und dann müssen die selbst bezahlen. Und das ist schlecht. Das soll einfach nicht sein. Die verdienen sowieso kein Geld. Wieso sollen die dann 100 Euro im Monat ausgeben, so einen Athletiktrainer zu haben?
Ich nehm an, dahinzu kommt dann auch noch, dass eben alle nicht nur, also alle Profispielerinnen nicht nur trainieren, sondern meistens auch noch einem Job nachgehen. Also das ist schon noch größtenteils so. Das heißt, man muss die Trainingsbedingungen dann ja auch dahingehend anlehnen, was man, also ich gehe zum Job und ich trainiere nebenher. Nicht so wie bei den Männern im Profisport, die halt wirklich hauptsächlich nur trainieren und somit allumfassendes Training haben können.
Ja, genau. Wie gesagt, mit dieser Belastungssteuerung ist es viel einfacher, sich zu regenerieren, wenn man nichts zu tun hat. Einfach Training, 2-mal am Tag vielleicht und dann so 21 Stunden am Tag im Bett verbringen oder am Couch oder mit Netflix oder ja, dann hat man auch so Physiotermine, Arztterminen, alle Möglichkeiten und ja, ich betreue viele Spielerinnen oder kenne viele Spielerinnen, die entweder an der Uni sind, so Prüfungsstress, Familienstress, Jobstress und dann auch Training. Das ist ganz viel Stress, weil Stress ist einfach Stress. Es ist kein Trainingsstress, es ist ein anderer Stress und dann Schlafmenge ist ein anderer Stress. Stress für den Körper ist einfach Stress und das müssen wir so einschätzen und unser Training dann ändern. Und wenn man zu gestresst ist, das ist halt Müdigkeit. Und was kommt nach Müdigkeit? Verletzungen.
Ja. Ja, ist eigentlich traurig, weil ich glaube schon, dass die Vereine wissen, dass man gerade da auch, also gerade in dieser Kreuzbandriss-Thematik, aber allgemein bei Prävention von Verletzungen einfach Probleme hat, die man aus dem Weg schaffen muss. Und eigentlich ist es schade, dass es wohl doch immer noch nicht in der Bundesliga in Deutschland auf dem Niveau ist, auf dem man das gerne auch hätte, dass das angegangen wird.
Es kommt. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren, es muss halt kommen, weil wir wollen nochmal Weltmeister werden und ja, für Olympia qualifizieren. Und das muss halt kommen, weil England macht das auch genauso. Norwegen, was soll ich zu Norwegen sagen? Die haben gerade 4-0 gegen Deutschland verloren, aber Schweden auch. Ja, man sieht das jetzt, die beste Spielerinnen, die Top 4 so Nationen, die machen es schon. Und wir sind behind. Es kommt aber.
Und eine brennende Frage, die ich dazu noch irgendwie hatte, ist man auch hinterher, weil quasi das Training halt dann wirklich nur so eher auf den Mann als Sportler ausgelegt ist bei Sport und gar nicht auf Frauen selbst? Oder ist das eher eine falsche These?
Teilweise schon. Also ich kann auch zugeben, dass Training bei den Männern nicht immer gut ist. Das habe ich auch gesehen. Aber bei vielen Mannschaften, also die haben so viel Geld im Verein, die können die beste Wissenschaftlerin, beste Trainerin reinbringen und ja, wirklich weltweit. Also zum Beispiel bei Hoffenheim, die Männer trainieren, dürfen wirklich alles haben und trainieren dann wirklich gut. Eintracht auch, Gladbach auch. Und die Frauen, die haben so einen Typ, der da steht und sagt, ja, mach dann 12 Wiederholungen und ciao. Und es ist nicht so strukturiert, wie es sein soll. Und das nicht zu sagen, dass die Athletiktrainer schlecht sind, das ist es einfach nicht. Die haben eine, aber leider, ja, zu keine Ressourcen und keine Zeit, sagen wir mal.
Wenn man denn genügend Ressourcen hätte, was wäre denn dann so das, also ist dann die optimale Angehensweise, man hat möglichst viele Trainer, die sich um gewisse Dinge kümmern. Also ich bin da kompletter Laie auch so, ich kenne halt nur Amateursport.
Mhm.
Oder was ist so das Perfekte eben so für die Prävention von Verletzungen, vielleicht am Beispiel Kreuzbandriss oder so?
Also Kreuzbänderrisse zum Beispiel wissen wir, soll ich erstmal sagen, wir wissen, dass durch Training, vor allem Oberschenkel und also hintere Kette, das heißt Gluteus medius, also lateral und Oberschenkel, so hintere Seite, Beinbeuger und auch Rücken, dadurch kann man das nicht wirklich, wir sagen so immer Injury Reduction und nicht so Injury Prevention. So Prävention ist vielleicht die falsche Worte. Kann halt reduzieren vielleicht. Aber dadurch können wir die Risiko so reduzieren und das zu stärken. Also wenn es perfekt wäre, dann würde ich sagen, wenn das Geld wirklich da ist, dann brauchen wir Personal, genau, Physio, Athletiktrainer, Strength and Conditioning Coach und Wissenschaftler, Data Analyst, die wirklich Load Management, machen können und diese Belastungssteuerung, Dings, genau. Aber dann brauchen wir auch so ein Gym. Zum Beispiel bei FFC, die haben kein Gym, dürfen einmal die Woche bei der Olympiastützpunkt trainieren. Das ist so uralt. Die haben nichts da und sonst müssen die dann, also die machen Teamtraining vier, fünfmal die Woche und dann müssen die selbst zahlen für eine Gym oder so einen Trainingsplan. Wenn das Geld da wäre, dann brauchen wir ein Gym, brauchen wir Personal und wir brauchen Programming. Das heißt, jede Spielerin bekommt ein Einzelprogramm, wie wirklich für den so erstellt ist. Hey, du hast Probleme mit deinem Gluteus, du bist hier schwach in den hinteren Oberschenkel oder hintere Kette oder Rücken oder Oberkörper, weil das ist auch so ein Ding von Posture. Und dann sagen wir, okay, das ist richtig individuell, jetzt, ja, ziehst du das durch und in 6 Wochen, dann checken wir das nochmal, was du dann noch brauchst oder ob das so besser ist. So diese Individual Monitoring heißt es auf Englisch. Das fehlt komplett im Moment, weil normalerweise haben wir keine Zeit und keine Ressourcen und wir müssen, wenn die überhaupt ein Programm haben oder einen Athletiktrainer haben, dann müssen die alle dasselbe Programm machen. Und das passt einfach nicht.
Und in den USA funktioniert es dann quasi besser durch die College-Struktur, wo das dann quasi rundherum gegeben ist und alle das Gleiche nutzen, nehme ich jetzt mal an. Oder sehe ich das falsch?
Teilweise schon. Also die haben alle Einzelprogramming normalerweise. Die haben auch Zugang zum Gym, zu einer riesen Athletic Facility normalerweise. Also Division 1, Division 2, die erste zwei Ligen. Da Liga 1, Liga 2. Und dann bei den Profis, bei den NWSL, alle Nationalspielerinnen bekommen ein Einzelprogramm von der Nationalmannschaft. Also die haben einen Fitnesscoach, die alle Nationalspielerinnen betreut. Und das heißt, jeden Tag bekommt man ein Programm von dieser Frau, von diesem Coach. Und man muss das wirklich, ja, und man macht, die machen das im Verein. Also es gibt auch, jeder Verein hat einen Sportwissenschaftler und einen Strength Coach, so zwei Leuten und manchmal auch so einen Athletic Trainer, das ist ein bisschen anders, so ein Physio Strength Coach Cross. Zwei bis drei Leute im Verein für den Frauen, nur für dieses Training. Und dann haben die, wie gesagt, jede Nationalspielerin hat dann so ein Programm, das die da machen und dann sagen die diesen Coach bei der Nationalmannschaft, hey, ich habe das gemacht, so und so viel Gewicht und Verletzungen null oder Schmerzen Oberschenkel oder Müdigkeit so, Schlafmangel, Schlafqualität, Ernährung, ja, Müdigkeit, Stimme, Stimmung, genau. So wirklich Load Management from the top down heißt es bei uns in US Soccer. So, das ist so hart geregelt, wenn das Sinn macht. Also es ist nicht nur, dass die Personal haben, die haben auch Gyms, die haben auch Programming, aber es ist so hart, ja, strukturiert und durchgeführt. Genau.
Ja, vielleicht ist es nicht hart, sondern spricht auch ein bisschen für die individuelle Klasse, die man ja auch, also die sich ja zeigt. Ich meine, USA ist unangefochtener Weltmeister und hat auch erst neu, also hat wieder gezeigt, was für eine Klasse sie ausmacht, so bei der letzten WM. Da spiegelt sich sicherlich auch wieder, dass man da halt in diesen Trainingsmethoden irgendwie und in der Verletzungsprävention irgendwie weiter ist als andere Länder.
Ja, also ich glaube schon. Die Männer sind super schlecht, das stimmt, bei den Abis. Aber von Talent, die haben mega viel Talent bei den Frauen. Und wie gesagt, diese achtjährige Ausbildung, bevor man in der Profiliga spielt, ist schon heftig. Und College ist, also Division One College ist quasi das Niveau der Frauenbundesliga. Also es ist ja wirklich top. Und wenn man schon dort spielt, dann ist es relativ einfach, so Weltklasse zu spielen. In der NWSL. Nicht, dass es die beste Liga der Welt ist oder so. Man kann doch auch international spielen, aber die sind fit, das muss ich sagen. Und bei uns in Deutschland, die haben doch keinen Athletiktrainer bei der Weltmeisterschaft. Also die haben Patrick, der Co-Trainer, und der hat so ein Specialization Athletik, aber der ist doch kein Athletiktrainer. Also sage ich nochmal, die Frauennationalmannschaft in Deutschland hat keinen richtigen Athletiktrainer, die haben keinen Sportwissenschaftler. Vielleicht jetzt, aber bei der WM 2019 nicht.
Das ist ja eigentlich unglaublich, ne? Also wenn man halt hingeht und sagt, in den Bundesliga-Teams, die kleineren Teams, die machen das nicht professionell, wissen wir ja auch, dass halt einige das voll professionell machen, aber die meisten irgendwo nicht, die haben das nicht okay. Aber wenn es nicht mehr die Nationalmannschaft hat, so, ne? Das ist ja undenkbar, das war mir auch gar nicht so bewusst.
Und auch so, dass ich finde es auch ein bisschen unfair, weil letztes Jahr, ich hasse es wirklich, Namen zu nutzen, vielleicht musst du das so ausbiepen, keine Ahnung. Aber Gladbach zum Beispiel letztes Jahr, die haben erste Liga gespielt, die haben auch keine Athletiktrainer gehabt. Und dann fragen wir halt, warum dürfen die nicht erste Liga spielen? FC Köln hat vorletztes Jahr keine Athletiktrainer gehabt. Jena hat keinen Athletiktrainer. Dann fragen wir, wie immer, warum sind die immer verletzt? Warum haben die keine Nationalspielerinnen? Warum können die nicht die erste Liga Platz halten? Ja klar, die sind unfit. Die haben keine Ressourcen, die haben kein Geld. Das ist keine Priorität für denen. Und das ist teilweise auch Mädchen, die 18, 19, 20 sind. Die sollen schon so... Ja, Training Age, das heißt, wie lange man wirklich Athletiktraining gemacht hat, die sollen so Training Age 6 sein, mindestens. Und teilweise haben die mit 20 wirklich nur Athletiktraining gemacht. Null. Ja, und das ist keine Priorität für Vereine oder für viele Vereine. Genau, die erste 10, glaube ich, haben immer so einen Athletiktrainer, der kommt. Manchmal auch eins, der so angestellt ist. Natürlich nur Teilzeit, so 10 Stunden die Woche. Aber genau, das ist in manchen Vereinen ist es so ein Bachelorstudent, der im dritten Semester Sportwissenschaft studiert. Und manchmal ist es ein richtig guter Athletiktrainer. Zum Beispiel der Typ bei Hoffenheim ist super. Es gibt auch andere Vereine, wo die wirklich schlecht sind. Also es ist wirklich kein Consistency zwischen den Vereinen. Und natürlich, es gibt keine Leitung von der DFB, weil wir wirklich keine, die haben keinen Athletiktrainer. So, wie sollen die dann so eine Standard halten, wenn die das überhaupt nicht durchführen?
Wie finden das denn jetzt Vereine, wenn du sagst, dass die Spielerinnen dich ja so als mehr oder weniger Personal Trainer so dazu holen? Mhm. Wie sind denn da die Vereinsreaktionen? Finden die das dann irgendwie nicht ganz so optimal, weil sich eine Person in das Training ihrer Spielerinnen mit einmischt? Oder sind die da offen?
So. Es kommt drauf an, welche Verein. Ich habe viele gute Erfahrungen gehabt, muss ich ja sagen. Und ich bin sehr, sehr offen. Ich kann ja mit denen reden, mit der Manager, mit der Head Coach, was weiß ich, Physios auch. Und ich arbeite Hauptsache für die Spielerinnen. Deren Gesundheit, deren Erfolg, deren Leistung ist meine Priorität. Ne? Verein ist mir im Moment scheißegal. Ich arbeite nicht für den, ich bin nicht angestellt und ich betreue nur Einzelspielen. Genau. Und die schicken dann so einen Stundenplan, sagen, Julia, wir haben 1 bis 2 Spiele der Woche, manchmal englische Woche und wir haben Training so und so oft und das ist an dem Tag anstrengend, an dem Tag nicht und dann will ich im Gym trainieren, da habe ich Physio, okay, was können wir dann machen? Und dann, wie gesagt, ich arbeite für die Spielerinnen und das heißt auch Belastungssteuerung und das Training bei mir, für den ist immer gut. Das ist immer deren Erfolg, deren Leistung fördert und das nie was so wegnimmt. Die sind nie so müde, dass die nicht spielen können oder so. Also Beschwerde von Vereinen komme ich nicht wirklich, weil ich relativ offen bin und auch ein bisschen sane. Also ich bin nicht verrückt, ich bin sane. Und ich bin ganz offen mit denen. Aber manche sagen am Anfang so, das ist blöd, warum trainierst du wie so ein Ami? Das ist diese Ami-Scheiße mit dem Gewicht und Langhanteltraining und was weiß ich. Oder Sprints machen wir so in Fußball, warum brauchst du das? Du musst mehr Conditioning machen. Und ich versuche einfach, ja, so Vertrauen aufzubauen und offen zu sein. Und auch, ich bin am Ende des Tages eine Wissenschaftlerin. Also Fakt ist Fakt, Daten ist Daten. Das ist so, wie es ist. Und Daten plus Erfahrung, das geht normalerweise so. Das kann ich sagen. So, viele Vereine sind, die sind zufrieden, kann ich sagen. Ich glaub, die wollen mir nicht zahlen, aber die sind zufrieden.
Ich glaube, man muss tatsächlich da auch irgendwie das große Bild irgendwie sehen, wie du es vorhin schon angedeutet hast. Es ist so ein ewiger Teufelskreis. Es ist quasi nicht genügend Geld da bei den Vereinen oder es wird nicht genügend Geld in gewisse Frauenteams gesteckt, so dass man nicht dieses allumfassende Training machen kann. Was mir jetzt gerade noch so in den Kopf kam, ist nämlich, häufig ist es bei Bundesliga-Vereinen halt natürlich auch so, dass hauptsächlich der Trainer angestellt ist, und das ist auch wirklich der Trainer, aber alles, was drumherum läuft, das sind Leute, die irgendwie halt zufällig gerade da sind, also eine Physiotherapeutin, die halt irgendwie ein bisschen involviert ist und zu der die Spielerinnen gehen können, aber die halt nicht fix Teil des Teams ist, sondern die auch als Physiotherapeutin in der Stadt des Vereins dann auch tätig ist, so zum Beispiel, um das jetzt eben so runterzubrechen. Und so ist es mit ganz vielen anderen Trainertypen innerhalb der Mannschaft dann auch, wie zum Beispiel, also beim SC weiß ich schon auch, dass sie einen Athletiktrainer haben bei den Frauen, aber der hat auch hauptberuflich einen anderen Beruf, so, also er kennt sich da schon aus und er kommt aus der Sportwissenschaft und alles, aber es ist halt nicht sein Hauptberuf, Athletiktrainer da zu sein, und ich glaube, da ist auch irgendwo durch ein Problem, dass man irgendwie eben im Frauenfußball hat, ist man dazu bereit, da mehr Geld reinzustecken, sowas zu Prävention, eben gerade Kreuzbandriss ist halt eine sehr schwere, also es geht ja jetzt um alles Mögliche, was man trainiert, aber Kreuzbandriss zum Beispiel ist eine sehr schwerwiegende Verletzung, die einem schnell die Karriere beenden kann, weil man sich da auch echt gut davon erholen muss. Gutes Beispiel ist da immer noch Kim Kulig, Nationalspielerin, hatte sich einen Kreuzbandriss bei einer WM geholt und sich eigentlich nie wieder davon erholt und hat mit 25 ihre Karriere beenden müssen. Und ich finde.
Und jetzt natürlich auch Tabea Kemme.
Ja, ja, absolut, genau. Das ist der neueste Fall, stimmt. Und das ist halt so eine Problematik. Da ist halt so die Frage, wo fängt man da eigentlich an? Also sollten da die Vereine anfangen und sagen, oh, ich muss da mehr reinstecken, um quasi mehr Erfolg zu haben und damit es meinen Spielerinnen gut geht? Oder übt man halt doch wieder Kritik auch am DFB, der halt sich nicht um eine gute Gesamtinfrastruktur für diese ganzen Vereine, also natürlich geht es diesen Vereinen sehr gut, es ist ein Profiniveau und alles, aber es könnte ihnen halt auch immer noch besser gehen, und man sieht auch, dass Top-Mannschaften davon profitieren, also ich glaube, beim FC Bayern ist zum Beispiel die Struktur schon sehr gut, weil die Frauen dann einen gewissen Campus und alles pipapo haben, der auf einem guten Niveau ist im Vergleich zu allen anderen Bundesliga-Vereinen, außer Wolfsburg natürlich, die halt auch oben mitspielen, die auch eine gute Struktur haben. Und ich glaube, ab da klafft dann schon, also ich habe dann nicht so den Inside-Blick jetzt wie du, Julia, aber ich kann von außen sagen, dass da dann schon die Kluft schon ziemlich bald sehr groß wird, weil die drumherum Struktur aufhört, und da sieht man dann auch, oder im noch größeren Bild sieht man dann, warum England und Frankreich so viel attraktivere Arbeitgeber für deutsche Spielerinnen sind, weil die das alles eben mitliefern bei ihren Vereinen und diese Campus-Struktur. Und da, wo die Frauen sich dann halt eben oder anders trainiert werden und andere Möglichkeiten haben. Und ich finde das so spannend, weil eigentlich reden wir hier gerade von Athletik und von Verletzungen und so. Und trotzdem ist man da sehr schnell auch eben in dieser Diskussion drin, wie viel Infrastruktur ist gegeben, was fehlt den Frauen, um professionellen Sport zu machen. Eigentlich wollen sie ja auch davon leben, also das muss man ja auch sehen, und das sieht man schon, dass diese Unterschiede echt riesig sind.
Also wir kommen, glaube ich, nächste zu das mit Chelsea. Bei Chelsea zum Beispiel, ich war im Sommer dort, die haben vor Ort nur bei den Frauen Head of Performance und zwei Strength and Conditioning Coaches und dann auch noch Physios, noch Data Analyst dazu, Video Analyst dazu, Sportmediziner, Sportärzte, bla bla bla. Orthopäden, alles. Aber die haben so einen Performance Director und dann noch mehrere Menschen. So, Personal ist kein Problem. Und das ist im Vergleich zu was FC Bayern. FC Bayern hat für mehrere Monate in der Hinrunde keine Athletiktrainer gehabt.
Ja. Aber in England scheint ja generell so der Frauenfußball auch ein bisschen mehr Gewichtung zu haben als in vielen anderen Ländern, ne?
Also da scheint ja generell. Die Frauen in England haben keinen Weltmeister geholt. Die haben wirklich keinen Titel geholt in England. Warum hat Deutschland zwei Weltmeisterschaften und letztens bei Olympia den Geld geholt? Immer Europameister und Ja, was?
Ja, England hat, also vielleicht so zur Einordnung, in England war es nicht immer so. England hat erst, da haben jetzt quasi die größeren Vereine angefangen, mehr Geld auch in die Frauenabteilung reinzubuttern. Und seit da gibt es da so ein bisschen eine Verschiebung. So auf der großen Weltbühne trägt sich das noch nicht aus. So eben gerade wie Julia gesagt hat, so England hat als Nationalmannschaft keinen Erfolg. Oder, ja, also noch nicht so in dahingehend in Titeln gemessen. Und aber
die haben
so,
kein Geld geholt.
Ja, genau. Und aber die englischen Vereine sind halt attraktive Arbeitgeber für Frauen im Fußball weltweit, so, weil sie eine Struktur bieten, weil sie mehr Geld bieten, weil sie einfach mehr reingeben, sei es in der Außenrepräsentation und was weiß ich. Und jetzt habe ich ein
bisschen. Ja, schau, wie haben wir das gefeiert, als der Nationalkader bekannt gegeben wurde durch die jeweils männlichen Spieler mit der gleichen Rücknummer, glaube ich, war das. Also hier nämlich an David Beckham und so weiter. Also das heißt, irgendwie scheint ja England da generell jetzt doch etwas mehr, also den Markt gewittert zu haben, in Anführungszeichen, dass Frauenfußball vielleicht eine ganz gute Idee ist, das auch ein bisschen zu promoten, weil sich da offensichtlich Menschen für interessieren. Also wenn ihr schaut, das eine Spiel vor ausverkaufter Hütte, das würdest du halt hier in Deutschland einfach gar nicht erleben, dass das überhaupt, weiß ich nicht, also dass sich die Vereine etc. und alles drumherum so viel Mühe geben würden, das Ganze so publik zu machen, Frauenfußball als Marke quasi zu entdecken und dann mit, also vor 50.000, 60.000 Zuschauern zu spielen. Deswegen, also ich glaube einfach, dass England da gerade auf einem ganz guten Weg ist, was den Frauenfußball angeht.
Auf jeden Fall.
Ja, da werden wir
eigentlich. In Wembley war das, ne? Haben die nicht in Wembley gespielt?
Oder ja, wo? Genau. Also das war das, was Yvonne gerade meinte, oder?
Was dass du gerade angesprochen hattest, ne?
Ja.
Genau. Ja, genau. Richtig.
Ist übrigens auch, kann man immer noch schön angucken, wie Clara Bühl das Siegtor schießt. Ist schon sehr schön. Ich wollte gerade überleiten, Friederike. Es ist aber nett, dass du das noch ergänzt hast. Nämlich eben, wenn wir schon bei Chelsea sind, die haben Anfang des Jahres auch bekannt gegeben, dass sie jetzt den Zyklus der Frauen, also Emma Hayes ist da ja ganz vorne mit dabei, mit in ihr Training integrieren wollen. Und zwar soll eben jede einzelne Spielerin individuell trainiert werden und auch per App darauf eingegangen werden. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen, Julia? Also vielleicht, weil wir es vorhin auch davon hatten, eben es gibt natürlich auch gewisse Faktoren, die den Kreuzbandriss beeinflussen. Du hattest schon angesprochen, X-Beinstellung. Aber eben ist es auch die Struktur der Knochen und wohl, also es sind einfach mehrere Faktoren, und wohl Östrogene und Hormone spielen da noch eine gewisse Rolle. Das heißt, es kann auch natürlich vom, yay, wir sind Frauen, Zyklus abhängen. was hältst du von dieser Chelsea-Methode? Hast du davon schon mal gehört? Spielt es auch für dich eine Rolle in deinem in deinen Trainingssachen?
Wow, wo soll man dann anfangen? ja, auf jeden Fall. Also ich durfte Gott sei Dank mit der US-Nationalmannschaft ein bisschen arbeiten, mit der Personal von der Fitnessabteilung dort. Und das haben die seit, glaube ich, 2011 gemacht. Doch, 2015, sorry. Und das ist einfach per App. Und was cool ist, wie gesagt, wir haben gerade über Belastungssteuerung und Kreuzband geredet. Das kommt nochmal ins Spiel hier. Das machen wir sowieso, ne? Das macht Männermannschaften und Vereinen seit ewig, locker seit 2010, glaube ich, war das zum ersten Mal. So ein Survey jeden Tag, jeden Morgen, wo man fragt, wie gesagt, Stimmung, Schlafmenge, Schlafqualität, Motivation, Müdigkeit, Schmerzen, Muskelkater und noch weitere Sachen, Ernährung und so fort. Bei Frauen ist es einfach so, dass wir noch eine so Frage drauf habe. Das ist so Periode und was alles dazu kommt und damit kommt. Das heißt, wir können drauf gucken, auf diese Liste von Fragen und diese Daten und sehen, manchmal sind die Frauen so erschöpft. So Woche 1 im Monat sind 3 Frauen erschöpft, dann 2. Woche nicht so erschöpft oder nicht so müde wie vorher, 3. Woche noch stärker, Performance Numbers sind eigentlich besser als Woche 1 und Woche 4 ist schlimmer geworden. Was ist hier los? Die haben drauf geguckt und gemerkt, aha, da ist es und das ist der Zyklus. Und die haben das so formuliert, dass die das einfach per App machen können, mit Symptomen hinzufügen und Schlafqualität, wie gesagt, Stress. Und was die herausgefunden haben, ist, also mindestens bei uns in den Staaten, es gibt 4 Phasen und das ist quasi die Wochen im Monat bisschen länger als eine Woche, genau. Jeder Zyklus ist ungefähr, also es ist sehr, sehr individuell, das ist 24 Tage bis 38 Tage. Kommt darauf an, wie gesagt. Und Cycle Length, das ist sehr wichtig zu wissen und das können die dadurch herausfinden. So, Phase 1 ist so Onset, wenn das eine Periode anfängt. Sehr wenig Energie normalerweise, das ist normal, man blutet halt, das ist zu erwarten leider. Und durch Ernährung kann man die Symptome so verbessern und weil es sehr wenig Energie gibt, normalerweise schlaft man halt nicht so gut und dann müssen die so Interventions machen mit, wie gesagt, Ernährung, mit Schlafen, mit Medizin, mit Training ein paar Sachen ändern. Phase 2. Man muss halt sagen, Phase 1 und Phase 1 und 2, man kann halt gut trainieren, weil Östrogen und Hormonen und so, die sind ein bisschen höher als normal und man kann dann gut trainieren, ein bisschen Progress machen und dann Phase 3 und 4, man muss ein bisschen mehr maintainen, so halten und gut regenerieren. So, Phase 1 und 2, genau, Phase 2, Östrogen, wie heißt es auf Deutsch? Ovulation. Das ist Phase 2.
Man kann
wie
der Eisprung.
Genau. Genau. Und das ist direkt vorher, weil das in Phase 3 passiert. Also wie gesagt, Phase 1 und 2. Die Hormone sind stabil. Die sind, man kann gut eine gute Leistung bringen und Progress machen. In Phase 3 Eisprung, genau. Hormones drop, so diesen. Und dann kommt das Problem mit Verletzungsgefahr. So, Sleep, sehr schlecht, Müdigkeit sehr hoch, Stimmungsschwankungen und ganz viel so Bloat, Inflammation, Bauchschmerzen. Das ist Phase 3 und Phase 4 und die sind die Tage direkt vor dem Zyklus dann wieder anfängt. Puh, das ist schwer auf Deutsch zu erzählen. Das ist ganz viel Sportmedizin und mehr. Aber ja, so die 4 Phasen, genau. Und es ist sehr wichtig in Phase 3 und 4, Belastungssteuerung, weil Verletzungsrisiko ist höher geworden. Aber das heißt nicht, dass wir Training immer ändern sollen oder dass wir dass die Leistung so schlimmer macht oder schlechter macht, sondern wie gesagt, Interventions. So mehr Sleep, ein bisschen mehr vielleicht auch Naps, so Mittagsschlaf oder durch Ernährung was ändern oder vielleicht einfach mehr Regeneration so Richtung noch einen Physiotermin oder noch einen Arzttermin oder nochmal Akupunktur oder was weiß ich. Genau, und dadurch durch Belastungssteuerung können wir checken, hey, wie geht's? Mit mehreren Monaten und vor allem mehrere Jahren. Ich glaube, jetzt haben wir 4 Jahre, genau 2015. Und man weiß genau, wie das funktioniert, wie lange der Zyklus dauert, welche Symptome im Spiel kommen und wie man trainieren soll am besten und was man dann erwarten kann. So.
Ich fand das ganz interessant früher aus dem, als ich noch im Reitsport aktiv war, da hatten wir das sehr häufig, dass Reiterinnen zum Turnier hin ihre Periode verschoben haben, indem sie die Pille durchgenommen haben, weil sie einfach sonst nicht genug Kraft in den Oberschenkeln gehabt hätten, um auf einem gewissen kompetitiven Level da mitzumachen. Hast du das im Fußball auch, dass es diese Möglichkeiten gibt? Oder also sinnvoll ist es ja nicht, weil es ist für den Körper halt einfach nicht gut, ne? Aber wenn du halt jetzt genau weißt, okay, ich habe ein super wichtiges Spiel an dem Wochenende und da ist eigentlich gerade schlecht, dann nehme ich halt die Pille durch.
Ja, das haben die früher gemacht, so 80er und 90er Jahren. Das ist sau schlecht für den Körper. Das ist sau schlecht. Diese Manipulation ist überhaupt nicht gut. Und die haben auch danach gemerkt, so langsam, also das war halt gar kein Thema in der Forschung, leider nicht. Aber die haben gemerkt, dass die Sportlerinnen in verschiedenen Sportarten, das war ganz normal in Schwimmen zum Beispiel, und dass die mehr Probleme haben mit Hormonen später, also auch nach dem Sport und so, ja, Hormonprobleme und dann auch so, wie heißt es, Fertility Problems auch, also
Fruchtbarkeit, ja.
Genau, Gott sei Dank machen die das nicht mehr und das können wir nicht empfehlen.
Also ja, du spielst halt gerade als Sportler ja eh viel mit Medikamenten auch schon mal rum. Also Schmerzmittel ist da ja auch ein ganz genutztes Problem. Ne?
Ja.
Also würdest du sagen, das mit der Antibabypille macht man gar nicht mehr? Weil, also das ist schon auch ein Thema, das ich viel oder häufig beobachte. Andererseits kann es natürlich auch, also was ich schon gelesen habe, gerade bei Skispringerinnen zum Beispiel, ist es so, dass sie so krass trainieren, dass sie oder dass sie halt dann so sehnig sind und nichts mehr dran, dass sie gar nicht mehr ihre Tage bekommen, weil sie halt so durchtrainiert sind und in diesem Sport, dass quasi das, also das ist der eine Faktor, der es gibt, oder? Und ich lese es teilweise, also ich habe das schon noch ein paar Mal auch gelesen, dass das mit der Pille immer noch eine Rolle spielt, dass Sportlerinnen das anwenden, um eben leistungsfähig zu sein. Also würdest du sagen, das ist komplett vom Tisch so in der Sportwissenschaft oder eben so, aller ist es ungesund oder es kann trotzdem sein, dass es im Profisport noch so angewendet wird?
Was heißt Profisport? Also im Profisport macht man ganz viel. Also, was man normalerweise nicht macht oder machen soll.
Ob es von der wissenschaftlichen Seite komplett, wenn man sich sicher ist, dass es halt nicht, dass man es nicht macht. Ob man es so umsetzt im Endeffekt, das. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte es nicht gemacht werden. Punkt. Und wenn man es trotzdem macht, ist es eigentlich formal ein Fehler.
Genau. Man kann das machen, soll man aber nicht, weil es gibt so viele Nachteile. Und wir wissen auch, dass es nicht gut ist, wenn eine Frau keine Periode bekommt oder die Tage nicht bekommt. Weil das heißt, dass der Neurosystem eigentlich in einer Stressphase ist und da bleibt. Und das ist dann chronisch. Und das kann sein, dass sie einfach zu dünn ist, zu übertrainiert oder überfördert oder overstressed ist. Und ja, wissenschaftlich und in Medizin sagen wir halt, ja, das ist ein Problem, da müssen wir so reingucken und sagen, was können wir tun, vielleicht bessere Belastungssteuerung, das ist so nervig, ich weiß, aber das hat viel damit zu tun. Und ja, in der Wissenschaft wissen wir, dass es nie gut ist, wenn eine Frau keinen Tag bekommt.
Ist es dann ein Thema, also Menstruation und Sport, das in der Wissenschaft häufig vorkommt? Weil so jetzt gerade in der... Ja, eben. Okay. Kannst du vielleicht erklären, also ist man bemüht, dass das noch eine größere Rolle spielen wird oder nicht? Weil also eben in der Berichterstattung spielt es halt eben auch kaum eine Rolle bei normalen Medien. Und das war übrigens beim Kreuzbandriss genauso. In den USA gibt es da sehr viel dazu, auch Berichterstattung, aber eben hier in Deutschland kaum eigentlich.
Ja, das ist nicht so mein Bereich. Also ich kann nicht so viel drüber sagen und ich soll wahrscheinlich eigentlich nichts dazu sagen. Aber in der Forschung so allgemein, wir sehen jetzt in den letzten 5 Jahren, dass das Thema Frau kommt jetzt mehr vor, Gott sei Dank. Weil früher war es so, es war einfach, also in der Wissenschaft heißt es Probanden N equals Nummer. So N equals so 100 Leuten und es waren 90% Männer. Und jetzt ist es so ein 50-50 oder auch Frauenthemen, die sind jetzt so ein Riesenthema. Und ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird es auch komplett anders sein. Wir würden ganz viel über Frauen, was heißt Frauenprobleme, aber gut, dass die Männer das nicht haben, weil das wäre so schlimm, wenn Männer so Tag bekommen.
Stell dir mal Neymar unter Periode vor.
Oh mein Gott. Ja, so. das würden in der Zukunft auf jeden Fall ein Thema sein, aber wie gesagt, in den letzten 5 Jahren ist es gekommen, jetzt machen wir mehr dazu und damit, aber früher war das die Unterschied zwischen Mann und Frau, das Spiel hat gar keine Rolle gespielt.
Darf ich dich nochmal was fragen? Du hattest gerade von diesen 4 Phasen erzählt, ne? Und hast gesagt, am besten trainiert man natürlich in Phase 1 und 2, wo das Östrogen hoch ist. Aber in Phase 1, das ist ja da, wo man seine Periode hat, da hat man ja auch schon mal so zwischen 1 und 5 Tagen auch wirklich Schmerzen. Das widerspricht denen ja eigentlich, ne? Also klar, der Körper wäre bereit zu trainieren. Aber ich stelle mir das dann gar nicht mehr so angenehm vor.
Ja, das ist krass, oder? Das habe ich auch gedacht. Eigentlich ist es so, dass Bewegung für den Körper ganz gut ist, wenn man die Tage bekommt.
Also Bewegung und Leistungssport ist ja schon nochmal, ne? Ob ich ein bisschen schwimmen gehe, um mich zu entspannen, oder ob ich jetzt wirklich hart trainiere, ist ja auch nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist auch schwer, wenn man so sagt, hey, wir spielen dann morgen und man richtig schlimme PMS hat am Tag davor. Also, oder man bekommt am Tag des Spiels so eine Periode. Aber das kann man, Schmerzmittel, wie gesagt, das ist ein Thema. Wir versuchen das aufzuhalten, weil, wie gesagt, man kann das ein bisschen vermeiden durch Ernährung und Schlaf und andere so Wege. Aber ja, das stimmt. Ich fand das auch widersprüchlich, aber ja, es ist eigentlich so. Vielleicht nicht Tag 1, aber doch 2 bis 5. Und auch für Frauen, die das länger haben. Man kann trotzdem eine gute Leistung bringen. Theoretisch.
Vielleicht kann ich da tatsächlich meine ehemalige Schulsportlehrerin noch reinbringen, die der festen Überzeugung war, dass man, also dass Frauen leistungsfähiger sind, wenn sie ihre Tage haben, beziehungsweise jeder kannte das doch, ja, im Sportunterricht gab es immer die eine Person, die gesagt hat, ich mache nicht mit, weil ich habe meine Tage, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie uns das einfach erzählt hat, um das quasi zu verhindern, aber tatsächlich musste ich dann selber, wenn ich Fußball gespielt habe und meine Tage hatte, habe ich oft daran gedacht und versucht, mir so psychologisch einzureden, dass ich trotzdem leistungsfähig bin. Ob ich es dann wirklich war, weiß ich auch nicht mehr so genau.
Also der Wissenschaftler sagt ja. Also.
Okay, dann war sie da, hatte sie tatsächlich recht.
Aber ja, das, mein erster Gedanke war, willst du mich verarschen? Was ist das für eine Logik?
Aber ja, also sie ist tatsächlich auch von sich selber damals ausgegangen. Sie war, glaube ich, auch Schwimmerin oder so und hat dann gesagt, sie hat immer ihre beste Leistung gebracht, wenn sie ihre Tage hatte. Also hat sie wohl an sich selber dann vielleicht doch auch abgemessen oder abgeschätzt, oder?
Man muss ja auch sagen, sagen wir immer so, all training is not created equal. Okay, das heißt nicht, dass man so richtig intensives Training machen soll oder richtiger Ausdauertraining machen soll am Tag 1, ne? Also es kommt darauf an, dass es auch individuell, wie man sich fühlt und Belastungssteuerung und Symptomen und so, wie man trainieren soll am besten. Aber ja, generell oder so, überall kann man eine gute Leistung bringen. Für mich, es geht halt nicht, so eine riesen Ausdauer-Einheit zu machen am Tag 1. Das geht nicht. Aber so richtig kurze, intensive Training, das ist super. Das ist, das war bei uns in den Staaten normalerweise der Fall. Genau.
Aber also quasi in der Wissenschaft gibt es es jetzt schon länger. Die Chelsea-Frauen führen das jetzt noch eben in diese Umfrage mit ein. Aber sonst spielt es ja wohl noch keine große Rolle, jetzt mal so flapsig gesagt. Oder sehe ich das falsch? Also quasi der Zyklus und in unter Einflussnahme vom Training.
Genau, also wieder in den Staaten oder bei Chelsea, das ist wirklich kein Thema in Training. Also wir ändern das nicht und es ist einfach, im Moment ist es einfach Daten sammeln. So. Und Interventionen, wie gesagt, also Ernährung, Symptomen, das ist auch sehr viel, also mentale Faktoren natürlich, das war schon erwähnt, glaube ich, aber ja, sonst nicht wirklich. Also Training ändern wir wirklich nicht so oft.
Ja, aber trotzdem individualisiert Chelsea ja dadurch wieder das Training für die einzelne Spielerin, was wir ja vorhin eigentlich diskutiert haben, was ja eigentlich gut ist, weil man vielleicht eben durch ein individuelleres Training auch mehr Prävention machen kann.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also es hilft alles, wenn man so eine Einzelprogramm hat und nicht so, ja, 23 Frauen muss genau das machen und nur das. Sorry. Ja, gibt ein bisschen Flexibilität.
Ja. Wollen wir vielleicht einfach zum nächsten Thema noch übergehen, das noch auf unserer Liste steht? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Vielleicht will die Yvonne mal was dazu sagen. Nämlich, wir wollten auch noch ein bisschen auf Kopfverletzungen eingehen, die ja auch heiß diskutiert sind im Fußball. Und bekanntestes Beispiel natürlich Kramer bei der WM. Und da sind wir ja auch direkt bei Gladbach, bei Yvonne.
Ja, interessant ist halt natürlich nicht nur Kramer, also aus meiner Sicht natürlich auch Kramer, weil der hat heute schon wieder ins Gesicht bekommen, der tut einem halt einfach nur tatsächlich sehr, sehr leid und er wird mit Sicherheit auch später noch merken, dass er diverse Kopfverletzungen hatte. Das ist schon mal die schlechte Nachricht, das weiß er allerdings mit Sicherheit auch selber. Generell ist es halt tatsächlich so, dass die Kopfverletzung bei Frauen im Fußball die zweithäufigste Verletzung überhaupt darstellen. Was also dadurch allein ja schon deutlich mehr im Fokus sein sollte, als es das tatsächlich ist. Weil also mit 17% sind sie die zweithäufigste Verletzung bei Frauen im Fußball. Generell erleiden Frauen rund 2-mal häufiger Gehirnerschütterungen als Männer. Und da haben sich, es gibt dazu halt eine interessante Studie aus Island, da komme ich gleich gerne noch zu. Was allerdings bei Frauen auch noch dazu kommt, ist, dass sie nicht nur häufiger Gehirnerschütterungen erleiden als Männer, sondern dass sie halt auch noch ausgeprägtere Symptome dazu bekommen. Und auch im Schnitt 3 bis 5 Tage länger brauchen, bis sie dann wieder auf dem Platz stehen. Und generell ist es halt tatsächlich leider so, dass Kopfverletzungen im Fußball einfach nicht, oder im Sport generell einfach nicht stark genug eingeschätzt werden. Da werden dann vielleicht, also es gibt in anderen Sportarten halt ein wesentlich deutlicheres Concussion-Protokoll, als es im Fußball durchgeführt wird. Und man hat es ja auch gerade jetzt Beispiel Kramer gesehen, zum Beispiel beim WM-Finale. Der hätte nie wieder auf den Platz gehen dürfen. Also wer in der Zeitlupe gesehen hat, was da mit seinem Kopf passiert ist, hätte er nicht mehr auf den Platz gedurft. Und trotzdem wird es immer wieder gemacht, Das Problem ist zum Beispiel auch vielleicht eine ganz interessante Info am Rande, was Gehirnerschütterungen angeht. Und zwar schwankt die Schätzung der Anzahl von Gehirnerschütterungen in Verbindung mit Sport zwischen 200.000 und 3,8 Millionen pro Jahr, weil einfach so unheimlich viele Leute deswegen nicht behandelt werden, nicht ins Krankenhaus gehen oder die Symptome melden. Und Frauen, also weibliche Sportler, sind eher dazu geneigt, zu berichten, wenn sie Symptome haben und von sich aus anzugeben, dass sie da eventuell gerne noch eine Pause machen möchten, was immerhin schon mal gut ist und tatsächlich eigentlich viel mehr Sportler in allen Bereichen tun sollten. Also es gab eine Kampagne, die hieß Don't Tough It Out. Die ist 2019 ein bisschen durch die Medien gegangen, wenn man es verfolgt hat. Es gab ein sehr interessantes Kurzvideo auch vom isländischen Fußballverband, der eine isländische Spielerin dazu in einem paarminütigen Video auch thematisiert hat, die während eines Spiels eine Kopfverletzung erlitten hat, das aber halt runtergespielt hat, um weiterspielen zu können, aufgrund von ich möchte weiterspielen und Konkurrenzdenken und Ehrgeiz und was weiß ich, und ist kurz danach mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und hat dann wieder eine Kopfverletzung erlitten. Und bei ihr ist es tatsächlich so ausgeprägt gewesen, dass sie 2 Jahre gebraucht hat, bis sie wieder auf dem Platz stehen konnte. Und das ist tatsächlich ziemlich heftig. Also es gibt insgesamt nur 8% derer, die eine Gehirnerschütterung erleiden, die später keine Folgen mehr davon spüren. Und es gibt halt so unfassbar viele Folgen, die es haben kann. Also du kriegst wirklich Probleme mit, also Gedächtnisprobleme. Manche kriegen Depressionen, manche bekommen frühzeitig, also haben die Gefahr, frühzeitig an Demenz zu erkranken. Parkinson ist ein Thema. Und es gibt, ich habe mich halt in so diverse Studien auch ein bisschen dazu eingelesen, und mittlerweile gibt es rund 20 veröffentlichte Studien darüber, dass das Wissen von Sporttrainern, Ärzten, Eltern und Sportlern selbst nur ganz begrenzt irgendwie den Richtlinien entspricht, die es für den Sport haben sollte, was Wissen über Gehirnerschütterungen angeht. Und man merkt dadurch halt einfach, dass schon von außen gar nicht richtig auf eine Spielerin oder einen Spieler eingewirkt wird. Allerdings diese isländische Studie, und jetzt kommen wir zu 3 wunderschönen Namen, die isländische Studie wurde ausgeführt von Helga Augusta Sigurjónsdóttir, die Spezialistin für Stoffwechselstörungen ist, Hafrun Kristjánsdóttir, die ein Sports Scientist, und Maria Kristín Jónsdóttir, die Psychologin ist. Das heißt, die haben das also aus 3 verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und die haben 138 weibliche isländische Athleten untersucht. Es ging um 2 spezielle Thesen, die auch aufgestellt wurden, nämlich das werden Sportlerinnen oder wurden bei diesen Sportlerinnen weniger Spätfolgen oder Symptome nachher aufgezeichnet, wenn sie vorher informiert, also direkt nach der Verletzung informiert wurden, Anweisungen erhielten, was sie zu tun haben und was nicht. Oder gab es Unterschiede, ob sie informiert wurden oder nicht, ob sie Anweisungen erhalten haben, wie sie sich verhalten sollen oder nicht. Und von den 138 Teilnehmerinnen erinnerten sich 6 noch nicht mal daran, ob sie überhaupt eine Anweisung erhalten haben oder nicht. 62 erhielten Anweisungen und 70 haben überhaupt gar keine Anweisung bekommen. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, weil man denkt, eigentlich müssten doch alle informiert werden, wie sie sich nach so einer Verletzung verhalten sollen. Spannend ist aber, dass die Studien tatsächlich belegen, es gibt keine markanten Unterschiede, ob du jetzt Anweisungen erhältst oder nicht. Es ist also egal in dem Sinne, dass du informiert wirst oder dich halt an Anweisungen hältst, weil die Spätfolgen wirst du trotzdem haben. Also es ist nicht die Entwicklung, ja, es ist egal, ob du Anweisungen bekommst oder nicht, weil es wird schon wieder gut, sondern nee, ganz im Gegenteil. Es wird halt so oder so schwierig, weil Kopfverletzungen, und je öfter du sie hast, werden halt immer Symptome mit sich bringen. Und die wirst du auch zu jeder Zeit noch merken. Du hast zum Beispiel auch noch nach einer Kopfverletzung recht häufig die Probleme, dass du halt mit Müdigkeit und Erschöpfung und Konzentrationsproblemen zu tun hast. Manche bekommen sogar Angstproblematiken und so weiter und so fort. Und das ist was, worauf zum Beispiel überhaupt keine Rücksicht genommen wird, wenn ein Sportler, in dem Fall halt Sportlerinnen, Fußballerinnen, wenn die auf den Platz zurückkommen nach einer Kopfverletzung, nach einer Gehirnerschütterung, haben die immer noch diese Symptome der Müdigkeit und Konzentrationsprobleme und so weiter. Da wird aber nicht drauf eingegangen. Die haben einfach mitzutrainieren wie jeder andere selbst, wie jeder andere auch. Die müssen das Leistungsniveau einfach wieder erreichen. Du hast also gar keine Möglichkeit, in dem Konkurrenzkampf, der halt herrscht, wirklich auf dich zu achten, weil du weißt, wenn ich jetzt länger ausfalle, weil ich jetzt einfach müde oder erschöpft bin, dann wirst du halt zurückfallen, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr bedenklich ist. Und ich weiß halt tatsächlich nicht, welche Lösung man finden kann. Also tatsächlich, es kann ja nicht jeder mit Helm spielen, das ist auch allen klar. Es wird zum Beispiel halt auch untersucht in dieser isländischen Studie, wie sich zum Beispiel Kopfballverhalten bei Kindern und Jugendlichen auswirkt. Und allein da hat man schon mitbekommen, dass wenn Mädchen in einem gewissen Alter, wenn Kopfbälle mit voller Stärke ausgeübt werden, dass das schon tatsächlich dazu führen kann, dass es leichte Gehirnerschütterungen gibt. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, tatsächlich dann zu sagen, ja gut, dann dürfen halt Mädchen niemals irgendwie, oder auch Jungs wahrscheinlich einfach niemals wieder Kopfbälle im Kindesalter ausüben oder sowas. Und das macht das mal klar im Profisport, wenn du halt irgendwas erreichen möchtest.
Darf ich was dazu sagen, kurz?
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
So, das Gehirn eigentlich ist erst mit 25 Jahre alt voll entwickelt. So, wie wirkt das sich eigentlich aus mit dem Kopf?
Also, du hast zum Beispiel,
ist relativ alt.
Ja, du hast zum Beispiel 70,5% der sportbedingten Gehirnerschütterungen, also von den Personen, die sich tatsächlich deswegen behandeln lassen, 70,5% sind im Alter von 10 bis 19 Jahre alt.
Und ist das nicht krass? Also es ist noch nicht voll entwickelt. Das ist einfach Kopftrauma. Und
ja, was halt krass halt. Ist, vor allen Dingen halt auch tatsächlich so, dass du halt die Symptome und so weiter, du kannst eine Gehirnerschütterung halt nicht per Bildgebung irgendwie auswerten. Ne? Also du gehst halt ins Krankenhaus und sagst, oh Kopf, und dann gucken die, oh nö, ich sehe nichts, das ist gut. Und du siehst halt auch, wie das wirklich, weiß ich nicht, du hast Fußballerinnen, die da leicht benommen am Boden liegen, die kriegen drei Finger in die Luft gehalten, sagen die richtige Anzahl und dürfen wieder auf den Platz.
Genau.
Ja, und da sind wir ja auch, also eben, es funktioniert nicht mal im Profisport. Wie soll's, also ich fühl mich da auch gerade richtig mit, weil meine Mutter meinte früher dann manchmal so aus Spaß, ja, mach nicht so viele Kopfbälle, nicht, dass du so viele Gehirnzellen verloren gehen, so irgendwie. Ich glaube, das sagt man sich im Spaß immer so, auch im Amateurfußball. Aber eigentlich ist da die Prävention oder die Sensibilität dafür, was es eigentlich wirklich alles anrichten kann und was es für Folgen haben kann, gar nicht da oder eigentlich null vorhanden. Man macht es halt einfach, man macht seinen Sport und eben entweder es läuft dann blöd oder es läuft gut. Also
es scheint zumindest ja jetzt schon mal so sein, also diese isländische Studie, ich meine 138 Fußballerinnen sind halt jetzt nicht sehr viele. Gut, wenn du jetzt siehst, wie viele Menschen leben in Island und wie viele davon sind weibliche Fußballer, ist das vielleicht mit 138 eine ganz okaye Zahl. Aber das ist natürlich 138, das ist im Vergleich zu weltweit natürlich nichts. Es ist allerdings auch die erste Studie, die in Island stattgefunden hat zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar vielleicht eine der größten Studien weltweit war, die zu diesem Thema nur Frauen betreffend durchgeführt wurde. Und was zum Beispiel halt, also der durchschnittliche erwachsene Sportler, Sportlerin braucht so 1 bis 2 Wochen, um sich von der Gehirnerschütterung halbwegs zu erholen. Jugendliche brauchen 2 bis 3 Wochen. Da achtet aber im Worst Case einfach auch niemand drauf. Also wenn ich jetzt sehe, wie schnell manch Profisportler nach einer Kopfverletzung wieder am Training teilnimmt, 2, 3 Tage später, das ist einfach durch dieses Konkurrenzverhalten und auch gerade im Frauenfußball weißt du halt ganz genau, okay, wenn ich jetzt 2, 3 Wochen ausfalle, bis ich wirklich symptomfrei bin, kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell einen Fuß auf den Boden.
Ja. Also das ist überhaupt nicht möglich. Und vor allem, weil das heißt Invisible Disability, also man kann das nicht sehen, ne? Also wenn du eine Kreuzbänderriss hast, dann ist es eine ganz andere Geschichte, ne? Es tut ein bisschen weh, ich fühle mich relativ unstabil, bla bla bla. Ja, man sieht das, man kann das anfassen und man, also generell, ne, die Menschen können dann ja ein bisschen Empathie haben und das verstehen. Wenn man sagt, ja, vor 3 Wochen habe ich eine Kopfschlecht getroffen oder was weiß ich und ja, was ist passiert und ich weiß nicht genau und ich fühle mich einfach nicht gut. Ich bin schwindelig und Stimmungsschwankungen und kann ja nicht so richtig konzentrieren. Ja, man hat wirklich kein Leid dafür. Man hat wirklich keine Zeit, keine Geduld dafür, weil man sieht das nicht. Es ist eine ganz andere Geschichte und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir als Sportwissenschaftlern und Coaches und auch Fans, muss ich auch sagen, auch als Fans müssen wir sagen, hey, wir müssen ein bisschen Geduld dafür haben, dass man das nicht sieht, aber ist sehr, sehr, sehr wichtig und ein bisschen Respekt dafür haben.
Ja, Lori Chalupny, glaube ich, heißt sie, wird sie ausgesprochen, ich weiß nicht, aus dem amerikanischen Nationalteam. Die sagt ja auch selber, sie hatte zum Beispiel eine schwere Gehirnerschütterung vor ein paar Jahren und konnte 6 Monate lang nicht spielen. Hat dann aber zum Glück halt ärztliche Betreuung halt auch gehabt. Und für sie ist es halt alles glimpflich ausgegangen, sonst wäre sie jetzt nicht Nationalspielerin immer noch. Aber du hast halt, deswegen war dieses isländische Video halt auch dieses Don't Tough It Out, weil man halt wirklich dazu neigt, das halt einfach runterzuspielen und Stärke zu zeigen, wo es halt komplett unnötig ist oder halt auch wirklich gesundheitsgefährdend ist. Und dass einfach Frauen da im Sport noch viel, viel stärker, wie halt diese Studien ja zeigen, betroffen sind, also wirklich doppelt so häufig und dementsprechend also nicht nur länger die Symptome davon tragen, sondern halt auch stärkere Symptome und diese halt auch leichter erreichen können. Und es funktioniert ja im Männerfußball schon nicht, ein anständiges Concussion-Protokoll durchzuführen. Mhm. Wie krass gefährlich das eigentlich für Fußballerinnen ist, das ist eigentlich sehr erschreckend.
Hast du denn eine Idee, warum, bei mir erschließt es jetzt echt sehr logisch nicht so richtig, warum sind sie mehr betroffen, okay, andere Spielweise und so, aber warum sollen sie denn mehr Folgen haben als ein Mann? Also was soll denn bei Frauen eine Gehirnerschütterung anderes ablaufen an Prozessen als bei einem Mann? Hast du dazu irgendwas in der Studie gefunden?
Also dass es häufiger auftritt, ist vor allen Dingen erstmal die Vermutung, dass Frauen halt wahrscheinlich eher einfach dazu neigen, das selbst, also dieses Self-Reporting halt eher durchführen als Männer. Also das, was halt auch dadurch kommt, dass der Konkurrenzkampf auf Profiniveau im Männerfußball halt eher so ausgelegt ist, dass der männliche Fußballspieler halt eher Verletzungen vielleicht verschweigt oder denkt, ich bin halt ein Kerl, ich muss das jetzt runterspielen, halt solche Geschichten.
Genau.
Und Frauen neigen halt eher dazu, dann zu sagen, so, ey, aber Coach, ich habe echt Kopfschmerzen und ich halte es nicht für eine gute Idee. Frauen sind da, man sagt, Frauen sind da etwas ehrlicher, was ihren Körper angeht und ihr Empfinden angeht, weil sie halt eben doch mehr auf sich achten. Warum das genau tatsächlich jetzt längere Symptome gibt oder halt auch stärkere Symptome, hängt halt auch zum Teil mit Hormonen zusammen, tatsächlich.
Genau, also nochmal so Östrogen, Progesteron, ich weiß nicht, was das heißt, und dann auch Dopamin. Also unser Gehirn ist ein kleines bisschen anders, also Frauen, als bei den Männern. Und dieses Spiel mit Hormonen, das ist auch so ein Riesenbalance und Kopftrauma, das ändert sich wirklich alles drin. Und interessanterweise muss ich auch was dazu sagen, diese Symptome. Bei den Frauen ist es normalerweise eher emotional als mit so Memory-Problemen. Frauen haben ja auch so Übelkeit und die sind schwindelig und also allgemein passiert das eher häufiger. So Mental Fatigue, Brain Fog heißt es auf Englisch. Und wir dachten, was heißt wir, vor 20 Jahren dachten die, dass es nicht bei den Frauen länger dauert, sondern die Frauen sind einfach emotionaler drüber, dass die so eine Verletzung gehabt haben. Und am Ende des Tages war das eigentlich eine Symptome von der Gehirnerschütterung. Das heißt Post-Concussion-Syndrom haben die gehabt. Und die haben das komplett ignoriert, weil die dachten, die Wissenschaftler dachten,
hysterisch.
Ja, scheißegal, die sind einfach Frauen, die sind emotional. Und dann haben wir so eine Menge Daten verloren, weil wir dachten, dass die einfach Frauen sind Frauen.
Es kann ja sogar sein, dass du eine Gehirnerschütterung erleidest, ohne wirklich direkt Symptome zu bekommen. Und das macht es ja dann
absolut
halt auch nochmal gefährlicher, ne? Weil du dann halt einfach das Gefühl hast, oh, mir geht es jetzt gerade ganz gut und ich zwei kann Wochen weiterspielen, alles easy. Genau. Also das ist, die Frage ist halt nur tatsächlich, also es wird ja auch gesagt, dass also das FIFA-Concussion-Protokoll ein bisschen überarbeitet werden sollte. Die Frage ist halt nur, wie kann man, wenn man dieses Concussion-Protokoll wirklich besser ausarbeitet, was wichtig ist. Wie gesagt, ein Christoph Kramer hätte im WM-Finale nicht mehr auf den Platz gedurft. Punkt. In dem Moment, wo du aber gar keine Symptome zeigst, wie kannst du dann ein Concussion-Protokoll durchlaufen? Macht es Sinn zu sagen, Kopfverletzung oder es gab gerade eine Verletzung, die, wo der Kopf mit involviert war, prinzipiell wird dann einfach nicht mehr für diese Person weiter, also darf diese Person einfach nicht mehr weiterspielen. Punkt. Wie viele Leute machen das mit? Wie viele Spieler machen das mit? Welche Verbände machen das mit?
Genau, also das ist das größte Problem von in meinen Augen, weil wenn wir wirklich sagen, also wir haben schon ein Concussion Protocol, ne? Die sollen das theoretisch machen, die würden das erstmal so checken und dann sagen ja oder nein. Aber wenn die Spielern dann wissen, hey, wenn ich meine Symptome dann zeigen, dann darf ich nicht mehr auf dem Platz. Die würden das auf jeden Fall so verstecken. Gibt's keine Chance, das ist deren Leidenschaft, deren Job, deren Geld, Fame, was weiß ich. Gesundheit ist manchmal egal. Guck mal auf den NFL, die würden lieber Football spielen und jeden Tag 100 Concussions bekommen, als das so ja, vermeiden und Gesundheit priorisieren. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir externe Daten brauchen und nicht nur dieses Self-Report-Survey. Hey, wie fühlst du dich? Wie viel Finger ist das?
Ja, du hast ja bei der NFL hattest du aber ja auch einen sehr langen Lernprozess. Also wenn du überlegst, da wurde ja häufig, also am Anfang noch geleugnet, dass es Kopfverletzungen überhaupt gibt. Da gab es ja auch Selbstmorde von Spielern, die nicht mehr aktiv waren, die darauf zurückzuführen waren, auf diese Gehirnverletzungen, die sie halt während ihrer Karriere erlitten haben. Das wurde ja lange geleugnet. Also das, aber da zumindest ist man ja jetzt
mittlerweile
offener geworden. Aber es, ja, schon. Aber man ist ein bisschen offener geworden, immerhin. Und
das ist nur, halt weil die jetzt Sensoren in den Helmen haben. Nur weil die jetzt gucken können, wie schnell war das, was war das für ein Velocity, wie hart war dieses, wie schlimm oder wie schnell waren die dann betroffen und was ist dann das Risiko, dass die eine Gehirnerschütterung bekommen haben. Und das heißt nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern, also das heißt nicht not just a mild concussion, sondern auch also Risiko, dass es richtig schlimm wird. Und dann würden die rausgenommen.
Ja, das hast du, die Möglichkeit hast du halt im Fußball ja nicht. Du kannst ja nicht jedem irgendwie so ein Stirnband, also kannst du schon, aber wer macht denn das, ne? Also davon mal abgesehen.
Was wird dann passieren, wenn wir so einen Sensor in den Ball haben? Das hilft das ja nicht, wenn wir so Kopf gegen Kopf haben, aber
genau,
so
wollte ich gerade
jedes
sagen.
Also Mal, wenn wir dann mal schauen. Ich weiß nicht.
Ich habe das halt sehr, gerade im Frauenfußball hast du halt die meisten Kopfverletzungen, die tatsächlich unter Fremdeinwirkung passieren. Also nicht Fremdeinwirkung Ball, sondern Fremdeinwirkung Spieler. Also dass du mit einem Gegenspieler zusammenprallst oder halt genau. Mit einem eigenen Spieler zusammenprallst. Und da hilft es halt im Ball tatsächlich ja nicht. Also du kannst im Grunde eigentlich nur ausschließen, wenn du sagst, sobald der Kopf in eine Geschichte involviert war, ist für die Spielerin, / den Spieler, das Spiel vorbei. Punkt. Und das macht wahrscheinlich niemand mit.
Ja, ich habe gerade noch überlegt, auch im Zusammenhang, wo du das mit dem Kramer wo du wieder die Betonung drauf gelegt hast, auf die Zeitlupe und so, ob vielleicht dann im Männerfußball, also das ist jetzt eine richtig absurde Idee, aber ob nicht vielleicht sogar da der Videoschiedsrichter eingreifen könnte, quasi um zur Gesundheit von dem einzelnen Spieler, wenn man dann so in der Zeitlupe sieht, das sieht echt krass aus und so, dass man dann halt quasi sagt, nö, der kommt jetzt nicht mehr ins Spiel rein oder so. Ich meine, das ist jetzt eine absurde Idee, aber das ging mir jetzt gerade einfach so durch den Kopf.
Ja, aber seriously,
das ist absurd, weil das ja kein Mediziner ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Also du müsstest nicht dann halt das. Videomediziner einsetzen, aber das ist ja auch...
Ja, oder sowas.
Ja, aber nicht nur das. Du hast ja also gerade jetzt diese Kramer-WM-Finale-Geschichte, die ist ja wirklich sehr, sehr beispielhaft einfach. Das war ja deutlich ohne irgendwelche Videoschiedsrichter auch zu sehen, dass es dem Mann einfach nicht gut ging. Also der hat zwar dann 5 Minuten das Spiel seines Lebens gemacht, aber dann war halt Schicht. Und das hast du ja, also das hast du mit Sicherheit als Mitspieler gesehen, was da wirklich passiert ist. Und dann musst du halt als Mitspieler auch hingehen und sagen, ich halte das für keine gute Idee, den Chris jetzt nochmal wieder aufs Feld zu lassen, weil eben das und das und so, das sah nicht gut aus. Wie kann das sein, dass halt so eine Geschichte passiert, der wird getestet am Rand, wenn er denn getestet wurde, mit 2 Fingern in der Luft, wird wieder aufs Spielfeld gelassen und 5 Minuten später taumelt der vom Platz und kann nicht mehr alleine gehen. Also diese Situation darf ja gar nicht erst entstehen. Ich meine, ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt, wie das als Heldentat dargestellt wird, wenn letztens Männerbundesliga Frankfurter Spieler übergibt sich auf den Platz, wird dafür gefeiert, wie toll er noch gespielt hat, dafür, dass er so krank war. Da fängt es ja schon an. Und wenn sich das halt dann einfach weiterzieht und die Kopfverletzungen halt einfach dann nicht ernst genommen werden oder man gar nicht darauf achtet oder was weiß ich, oder der Spieler halt auch einfach sagt, nö, alles gut, dann musst du halt wirklich von außen irgendwie eine Möglichkeit finden, da einzuwirken. Und halt, wie Julia schon sagte, dieses Self-Reporting ist dann halt einfach echt, ja, nicht so gut.
Naja, also ich glaube, mein erstes Ding wäre, was sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, hey, Leute, also Spielern, Jungs, Frauen, Mädels, es ist gefährlich, das ist, was es ist. Jedes Mal, wenn Kopf gegen Kopf ist oder du einen Kopfball machst oder so, das bekommst du. Und es ist, also so Risiko zeigen, alles erzählen und dann die dürften so eine Entscheidung treffen. Und für manche Menschen geht das wirklich ums Geld und das Spiel und wie gesagt Leidenschaft und was weiß ich. Und ich finde es auch okay. Aber das muss wirklich eine Entscheidung, deren eigenen Entscheidung sein und nicht nur, weil die Frauen verdienen halt nichts. Wenn die wirklich ein Gesundheitsproblem oder eine Erkrankung haben oder so schlimme Gehirnerschütterungen bekommen haben, dass die nicht mehr spielen dürfen oder arbeiten können, das ist total unfair, weil die keine Kompensierung bekommen haben. Es soll halt nicht um mich gehen, aber ich habe 6 Gehirnerschütterungen gehabt bis College. Ich habe gerade meine 7. gehabt. In 9 Monaten später habe ich immer noch Symptomen. Ich bin komplett taub, mein linkes Ohr zum Beispiel. Und in meinem ersten Jahr in College haben die mir gesagt, mit meiner 6., hey, es geht dir wirklich nicht gut und mit 6 soll man eigentlich aufhören, weil das ist echt viel so Damage. Das könnte wirklich schlecht sein, wenn du noch mehr bekommst, weil nach 6 geht es immer schlimmer jedes Mal. Was willst du damit machen? Und ich habe dann aufgehört, weil ich wusste, hey, mein Leben ist halt nicht Fußball. Ich würde nie Geld damit verdienen und ich würde lieber so eine funktionelle Gehirn haben als richtige Probleme für den Rest meines Lebens. Und ich glaube, man muss einfach ein bisschen Education reinbringen und sicher sein, dass die Menschen, die Athleten, wissen, worum es geht, was es ist und was die dann dafür oder dagegen entscheiden. Und dann vielleicht wird dieses Self-Report ein bisschen ehrlicher sein, vielleicht.
Was sagt ihr dazu? Hier in dieser isländischen Studie, die inzwischen abgeschlossen ist, zu größten Teilen, aber zumindest wurde da halt auch gesagt, dass die Auswirkungen eines Kopftraumas im Sport auf die Hypophyse überhaupt nicht untersucht wurden. Also insgesamt wurden halt so zwischen 11 und 67%, das ist halt eine ganz krasse Zahl, derjenigen, die ein Kopftrauma erleiden, auch eine dauerhafte Schädigung der Hypophyse halt tatsächlich davon tragen. Und diese Helga Augusta Sigurjonsdottir sagte auch, die Forschung hat zwar Fortschritte gemacht, aber es gibt überhaupt noch keine internationalen Vorschriften oder Richtlinien für die Leute, die ein Kopftrauma erhalten haben oder erlitten haben. Und wie kann das sein? Also wenn du so eine Zahl hast von 11 bis 67%, die durch ein Kopftrauma wirklich dauerhafte Schädigung der Hypophyse davon tragen, wie kann es dann sein, dass, ich meine, das ist jetzt nicht gerade wenig. Und wie kann es sein, dass es dann immer noch keine internationalen Richtlinien dafür gibt? Also da spielt man doch quasi wissentlich mit der dauerhaften Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern.
Aber worauf du ja anspielst, ist, dann müsste man ja den Sport ändern. Dann müssten ja Kopffälle verboten sein oder sowas, weil das Trauma passiert ja schon. Das ist ja, ne, also die Frage vorher war ja eigentlich, was machen wir, wie nehmen wir die Leute vom Platz oder nicht vom Platz, ne? Und Julia, du hast natürlich vollkommen recht, also ich bin da auch bei dir, das sind alles erwachsene Menschen, die müssen das irgendwo selber entscheiden, ja? Aber in dem Moment können die das ja nicht selber entscheiden, wenn die eine schwere Kopfverletzung haben, weil die da nicht diese Weitsicht haben können oder vielleicht auch überhaupt gar nicht klar denken können. Ne? Aber im Nachhinein, wie lasse ich mich nachbehandeln, bla 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 bla, gehe ich dann wieder zum Training, verschweige ich, dass ich Symptome habe und so, das müssen die selber entscheiden. Ja? Das ist ihr Leben, ihr Job. Ne? Aber in dem Moment an der Seitenlinie muss man diese Entscheidung einfach abnehmen. Meine Füße? Ja klar, aber dann musst du die Verletzung ja vorher schon vermeiden. Also du musst ja dann vermeiden, dass sie. Und wie willst du das machen? Das ist ja, ne?
Ja, schon dafür, dass es halt einfach so häufig auftaucht, dass es immer noch keine internationalen Richtlinien gibt. Das finde ich halt einfach. Da müssen sich doch irgendwann mal Menschen drüber Gedanken gemacht haben.
Aber eine Richtlinie wofür, wie meinst du?
Es gibt keine, also es gibt tatsächlich immer noch keine internationalen Richtlinien dafür, wie mit Menschen umgegangen wird, die bereits ein Kopftrauma erlitten haben. Also auch mit Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Es gibt einfach wirklich keine Richtlinie, wie die Leute betreut werden, die umgegangen wird, die Trainer und so weiter, und, jüngeren Sportlern, halt auch die Eltern und so weiter, da weiß ja keiner, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um oder wie gehe ich mit meinem Partner um, wie gehe ich mit meinem Athleten um, der halt jetzt ein Kopftrauma erlitten hat, weil es halt einfach keine Richtlinien gibt. Die einen machen es so, die anderen machen es so, die anderen sagen, ja, wird schon wissen, was er tut oder was sie tut. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schwierigen Punkt, dass sich da offenbar nicht auf einer höheren Ebene Gedanken drüber gemacht wurde, wie mit Sportlern umgegangen werden muss, die ein Kopftrauma erlitten haben.
Also naja, wie also oft kann jetzt zum Beispiel... Es gibt schon Leitlinien, ne? Es gibt schon Leitlinien, wie man durch Schädel-Hirn-Trauma mit Kindern und Erwachsenen gibt es verschiedene Leitlinien, wie man damit umgehen sollte. Die Frage, also, ne, es liegt dann irgendwo auch beim Anwender.
Aber geht schon, aber also... Es scheint allerdings, wie gesagt, es scheinen keine internationalen Richtlinien zu sein, sondern wie gesagt, es sind dann nationale Sachen. Das heißt, es wird zum Beispiel in USA anders gehandhabt als in England, in Deutschland oder was weiß ich. Und wie, also ich, für mich ist es einfach eine Ja, dahingehend jetzt zum Beispiel, wie gesagt, also zum Beispiel Christoph Kramer, der hat ja wirklich das Talent, egal was dem passiert, ist es immer Kopf. Wie oft, also es muss doch irgendwelche Richtlinien geben für Vereine und für Verantwortliche. Was machst du mit einem Spieler, der wirklich jetzt schon das dritte Kopftrauma erlitten hat oder wirklich ein starkes Kopftrauma erlitten hat? Wie gehst du mit ihm im Sport um? Wie trainierst du ihn anders? Oder wann musst du eigentlich auch hingehen und sagen, in dem Moment, wo ich dich jetzt aufs Spielfeld stelle, wird es für dich halt auch, wenn du älter wirst, nicht mehr schöner, wenn du jetzt nochmal einen vor den Kopf kriegst. Und das ist tatsächlich ja nirgendwo verankert. Das scheint irgendwie halt dahingehend die Richtlinie nicht zu geben, was passiert mit den Sportlerinnen und Sportlern, die schon solche Geschichten halt erlebt haben. Wie oft, die kannst du offenbar tatsächlich so oft, wie du möchtest, einfach immer weiterspielen lassen und egal, vielleicht bleibt er irgendwann mal liegen, steht gar nicht mehr auf. Da macht sich keiner Gedanken drüber und legt auch nicht fest, wie das im weiteren Karriereverlauf.
Leider haben wir auch sehr, sehr wenig Concussion Specialists auch. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Concussion Specialists und Neurologe und Ärzte, die wissen, was sie machen sollen und wie man mit einem Concussion umgeht oder mit Spielern, die vielleicht einen Concussion bekommen haben.
Genau, mit denen müssten die Vereine natürlich zusammenarbeiten. Da muss nicht jeder einen eigenen anstellen quasi, ne? Aber es müsste da zentral natürlich eine Anlaufstelle geben, ne? Oder zentral, wo die Vereine sich dann halt Rat holen.
Aber da bist du ja schon wieder bei dem Punkt, wenn die meisten Vereine noch nicht mal für ihr Frauenteam einen Athletiktrainer einstellen.
Ja.
Dann kannst und du da schon mal gar nicht drauf hoffen.
Nicht, das können wir nicht dafür verantwortlich sein. Also man kann keinen Athletiktrainer sagen, hey, kannst du uns sagen oder checken, ob er oder sie eine Gehirnerschütterung hat. Das wäre auch so schlechte Practice. So Best Practice wäre dann, mehr Concussion Specialist zu haben und bei jedem Spiel so einen Neurologe zu haben. Aber das ist auch halt unrealistisch. Der DFB muss dann irgendwas machen.
Aber es ist auch was ich jetzt wieder persönlich irgendwie auch frustrierend finde, weil ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, eben so wie wir das gerade besprochen haben, selbst im Männerfußball fehlt das ja, die sehr ausgebildete Teams haben, sehr professionelle Teams und alles, pipapo, wie wir ja vorhin gesagt haben, Frauen sind da eher hinterher in der Athletik und in der Ausbildung. Und bei der Kopfverletzung scheint es wohl so, dass es ja ein allumfassendes Problem ist, wo eben auch dieses Verständnis fehlt, ab wann ist Schluss, weil man kann es ja von außen nicht sehen. Es ist nicht wie beim Kreuzband, es reißt und man kann halt nicht mehr auf dem Fuß auftreten und es wird dick, sondern man muss sich da eben auf die Eigenwahrnehmung des Spielers verlassen, der vielleicht eh ballerballer im Kopf ist, weil er es nicht mehr checkt. Jetzt böse oder flapsig gesagt. Und das finde ich schon auch frustrierend. Also klar kann man das nicht so in der Hinsicht nachfinden, aber wenn wir jetzt quasi feststellen, okay, das fehlt es echt an Personal, selbst auf professionellster Ebene, ist das schon sehr krass. Und eben, ich frage mich dann halt auch immer, wie das wohl dann auch im Amateurbereich auch aussieht, weil da haben wir ja erst recht nicht diese Art von Sanitäterstruktur und weiß ich was oder Ansprechpartner. Und genau da gibt es, also gerade im Amateurbereich gibt es ja auch diese Zusammenstöße und Kopfbälle und so. Also dafür ist man ja dann in diesem Sport auch nirgendwo gefeilt oder so.
Es muss ja noch nicht mal im Amateurbereich sein. Guck dir doch an, wie generell im Frauenfußball mit Verletzungen umgegangen wird. Wie oft hast du denn den Fall, dass da wirklich jemand, der schwer verletzt ist, sofort mit einer Trage vom Platz geholt wird?
Ja. Das ist was uns erst neulich wieder aufgefallen ist oder was auf Twitter auch diskutiert wurde. Man sieht das in letzter Zeit sehr häufig, dass die Spielerin getragen oder so mit den Armen umschlungen um den Hals beim Betreuer, aber dass man gar keine Trage sieht. Und weil eigentlich müsste es diese Trage und die Sanitäter vor Ort haben, aber das passiert tatsächlich in letzter Zeit sehr selten.
Ja, die Frage ist aber auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also wie viel Auswirkungen hat das dann halt nachher auch noch? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, heute war, glaube ich, im HSV-Spiel, dass sich Jordan Bayer da sehr heftig verletzt hat, der auch mit Trage wegen Kopfverletzung alles vom Platz runter ist. Und Das ist natürlich, wenn du eine Gehirnerschütterung hast oder halt Kopfverletzung generell, ist es ja essentiell wichtig, dass du vielleicht dann nicht noch irgendwie, ja, das noch mehr erschütterst als nötig, weil du, je nachdem, was an Kopfverletzungen, du kannst ja auch nie direkt, also nicht oft oder nicht immer direkt sagen, dass halt auch Halswirbelsäule vielleicht irgendwie mit betroffen ist, gestaucht ist oder sonst was. Das macht es ja nicht besser, wenn du dann noch selber vom Platz laufen musst, nachdem du dann da erstmal wieder zu dir gekommen bist.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube aber, wir haben jetzt relativ alles in relativ kurzer Zeit, aber doch gut zusammengefasst und kommen halt doch immer auch oder doch zu diesem für mich schon auch noch erstaunlichen Ergebnis, dass überall es irgendwo an Infrastruktur fehlt und an Expertinnen oder Experten, die für die richtige Sache oder für die Prävention irgendwie zuständig sind.
Na gut, ich meine, dass wir jetzt hier jetzt keine Ultimativlösung für wie gehe ich mit Kopfverletzungen oder ähnlichem umfinden.
Das war klar, ja, aber ich fand jetzt auch spannend, dass es irgendwie doch auch die Verbindung gab, eben zu den Kreuzbandrissen, da hatten wir halt die fehlenden Athletiktrainer und dann jetzt halt hier, okay, hier bräuchten wir auch noch mehr Experten eigentlich. So wollte ich das mal zusammenfassen, zusammentragen. Julia, ich hätte noch mal eine Frage an dich und zwar, fehlt dir denn jetzt noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wolltest für diese Sendung, was so der große Unterschied zwischen der Athletik bei Frauen und bei Männern ist? Haben wir irgendwas nicht angesprochen, was du uns unbedingt noch mit auf den Weg geben wolltest? Schließlich haben wir dich jetzt schon als Expertin da, das würde ich jetzt die Chance nochmal nutzen, dich das zu fragen.
Ich weiß nicht, wer wirklich zuhört. Also wer hört wirklich zu? Also ist es Athletinnen oder ist es mehr so Menschen auf Twitter oder allgemein? Oder wer ist eure Audience sozusagen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, wer uns alles zuhört. Es gibt auf jeden Fall eine Audience auf Twitter. Es sind unterschiedliche Leute. Also ich glaube, wir haben Fans, wir haben Leute, die selber Sport machen. Im Trainerseite kann ich jetzt nicht sagen, ob es da so viele sind.
Okay,
ich dann würde sagen, die meisten sind Fußball. Fans, die vielleicht auch im Amateurbereich spielen und in sozialen Medien unterwegs sind. Oder ich denke, dass das Gros ausmacht.
Okay. Dann würde ich zwei Sachen sagen. Hey, DFB, bitte bessere Infrastruktur geben und mehr Geld und alles. Und Fans, ihr könnt das auch unterstützen und eure Spielerinnen individuell unterstützen, dass es ist nicht nur so ein Geldfrage für die Spielerinnen, sondern auch im Verein, dass die eine gute Betreuung bekommen und nicht nur so ein Gehalt. Also das ist sehr wichtig und das war so ein Thema bei der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber bei der WM 2019 haben wir, also ein paar Kolleginnen und ich, gesagt, es wäre ganz schön nett, wenn die Frauen also bessere Gehalt bekommen. Das haben die auf jeden Fall verdient, aber die müssen auf jeden Fall mehr Geld in Vereinen reinstecken. Erstmal eine bessere Betreuung und bessere so Performance-Team aufbauen und die Spielerinnen wirklich eine Chance geben, eine bessere Leistung zu bringen und ja, Gesundheit zu fördern und auch eine gute Lifestyle. Das ist auch sehr, sehr wichtig bei den Frauen. Und dann mit dieser guten Leistung kommt dann auch noch Geld dazu und dann können wir auch intensiver über Gehalt reden. Also ich finde es ganz wichtig. Ich will überhaupt nicht sagen, hey, ich will Geld bekommen oder ich brauche Geld und die Spielerinnen gar nicht. Aber es stimmt schon, dass eine Menge von Vereinen fällt und von der Betreuungsseite fällt. Das haben wir schon gesagt. Zweitens, wenn ihr noch spielt, was dann wichtig für Frauen ist, weil wir sehr wenig Krafttraining bekommen haben, als wir jung waren, dann brauchen wir halt Po-Muskulaturen, auch lateral. Das heißt, diesen kleinen Band, auf der Seite. Das heißt Gluteus Medius. Ihr könnt das schon mal googeln. Und hintere Kette, das heißt Beinbeuger, hintere Oberschenkel und auch Rückentraining und nicht nur Planks, bitte. So, wenn ich irgendwo bezüglich Athletiktraining sagen könnte, das wäre es. Po, Rücken, kein Planks bitte und Hamstrings. Das ist für uns als Frauenfußballer sehr, sehr wichtig.
Finde ich sehr das gut. Friff Podcast ruft jetzt zum Po-Training auf.
Absolut.
Was ich halt ganz interessant finde, bei uns wurde halt tatsächlich im Training, als ich noch aktiv gespielt habe, es wurde auch auf Planks sehr viel Wert gelegt, weil das ja den ganzen Körper trainiert.
Also von eigentlich nicht. Coach. Es macht eigentlich nichts. Es ist sehr, sehr einfach, weil man braucht nichts zusätzlich. Also man braucht wirklich kein Equipment. Es dauert halt was 30 Sekunden bis eine Minute, aber es macht eigentlich nichts. Und die meisten machen das eh falsch. Es ist eher mehr Schulter und mehr so Füße in Flexion oder Fußgelenk in Flexion und nicht so wirklich Bauch. Und Core-Training ist auch anders geworden. Also Core ist eigentlich größer als nur ein Sixpack zu haben. Das ist auch so Schultern, Rücken, Po, Hüfte, Hüfteflexoren, auch ein bisschen Oberschenkel. Und das trainiert wirklich, was wir ja so Sixpack nennen. Es gibt schon was Besseres, aber Planks wäre ein Start, wenn du wirklich nichts anderes hast.
Was bei uns auch tatsächlich, also was ich bei mir selbst festgestellt habe, ich habe mir bei einem Training einen Muskelfaserriss geholt im linken Oberschenkel, vorderem Oberschenkel, wurde vom Trainer noch dafür angemeckert, wobei er derjenige war, der halt es mit dem Aufwärmen nicht so gesehen hat. Und mein Arzt sagte dann nach Ultraschall und allem, 4 bis 6 Wochen bist du raus. Und mein Coach sagte, stell dich nicht an, in 3 Wochen stehst du wieder auf dem Platz. Und es ist einfach, also dass gerade also im Amateurbereich halt einfach vielen Coaches schon das Verständnis dafür fehlt, wenn dir deine Spielerin schon sagt, hey, erstens, ich habe noch Schmerzen und er hat mich quasi, also trotz Muskelfaserriss, halt auch wirklich nötigen wollen, weiter zu trainieren, weil ich soll mich nicht so anstellen und von wegen Frauen würden ja dazu neigen, dass sie sich dann eher ein bisschen anstellen, wo es doch gar nicht so schlimm ist. Und ich meine, wenn dir deine Spielerin sagt, aua, dann sollte man es vielleicht halt auch ernst nehmen. Und das fängt halt schon im Amateurbereich an, dass das oft einfach nicht ernst genommen wird, weil du halt sehr, sehr viele männliche Trainer hast, die einfach ihren Körper im Kopf haben und vielleicht dann halt auch noch so ein bisschen Macho-Gehabe noch mit da reinbringen und einfach dann halt das auch nicht ernst nehmen, was Spielerinnen ihnen sagen. Das und wenn du das schon im Amateurbereich halt gehört. Deswegen, du hast es halt oft, dass du, wenn du das im Amateurbereich schon mitbekommst und dich dann halt langsam vielleicht nach oben spielst, aber du hast von klein auf quasi schon mitbekommen, stell dich nicht an wie ein Mädchen, so, aber ich bin ein Mädchen und halt solche Geschichten, du machst dann halt diese Scherze von wegen, ja, aber ich bin ein Mädchen, deswegen darf ich mich ja anstellen, was halt total Quatsch ist. Und weil du stellst dich nicht an, du merkst, mein Körper gibt mir das Signal, das geht gerade nicht. Und was auch unterschätzt wird, fand ich jetzt persönlich, war mein psychischer Faktor nach der Verletzung. Ich war halt wieder bereit mitzutrainieren und so weiter, aber ich habe halt einfach vom Kopf her Angst davor gehabt, die Sprinttrainings mitzumachen. Da nimmt aber keiner Rücksicht drauf und sagt, naja, guck dann mal so weit, wie du kannst und versuch langsam das Tempo zu steigern oder was weiß ich. Es wird sofort von dir erwartet zu funktionieren. Und wenn du das, wie gesagt, von klein auf mitbekommst, schon im Mädchenfußball mitbekommst, von wegen stell dich nicht an, das ist doch nur dies, das ist doch nur jenes und was weiß ich, dann nimmst du das natürlich halt auch mit, je älter du wirst, dass du das irgendwo im Kopf hast, ah, nicht anstellen und weitermachen und wird schon nicht so schlimm sein. Und da fängt es halt einfach an, dass schon die Trainer im Frauenfußball halt im Amateurbereich schon tatsächlich viel sensibilisierter sein müssten, was den Frauenkörper angeht und verschiedene Muskelgeschichten angeht und so weiter. Zum Beispiel das das Loch, was ich im Oberschenkel halt habe, in dem Muskel seit dem Muskelfaser ist. Ich merke es, wenn es kalt wird. Wenn ich laufen gehe draußen, das fällt mir schwerer, jetzt noch 3 Jahre nach der Verletzung als vor der Verletzung. Und das sind halt einfach Sachen, auf die man auch irgendwie vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Und da ist aber niemand drauf sensibilisiert. Das ist einfach, ja, Amateurtrainer, also Trainer von Amateurmannschaften, die halt nie sich mit dem Körper von weiblichen Sportlern auseinandergesetzt haben, sondern nur von ihrem das irgendwie rausprojizieren. Und das funktioniert halt einfach nicht gleich.
Ja, also würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Vor allem, also ich habe erst im Nachhinein auch gemerkt, was es eigentlich bedeutet, ein gleich oder so ein ausgeglichenes Training für den gesamten Körper zu haben. Und ich habe 11 Jahre Fußball gespielt und habe halt eben mit 11 angefangen, mit 22 aufgehört. Und ich spüre, also ich habe heute noch Rückenprobleme, weil mein Körper nicht gleichmäßig trainiert war. Und ich quasi, meine Beine sind übertrainiert und mein Rücken untertrainiert. Und das spüre ich halt bis heute irgendwie auch noch die Folgen davon. Und habe aber in dem Alter, in dem ich selber trainiert hatte, gar nicht verstanden, dass das wirklich sein muss. Und natürlich ist es ja dann auch immer so, dass die Amateurtrainer jetzt nicht bei jedem einzeln kontrollieren, wie er jetzt welche Übung macht und ob diese Übung dann wiederum sinnvoll ist für den Körper, muss man dann auch nochmal diskutieren. Aber was ich jetzt auch noch spannend fand, eben dieser Funktionieren-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, man muss ja dann wieder funktionieren. Wenn man das halt schon im Amateurbereich hat, kann man sich ja vorstellen, wie es dann erst im Profibereich aussieht mit dem Druck in der Hinsicht. Und um auch nochmal den Bogen zu schließen zu unserem allerersten Thema in dieser Sendung, eben gerade bei Kreuzbandrissen ist das halt auch fatal, dieser Druck, den man sich dann selber macht. Man will ja wieder spielen, man liebt ja diesen Sport, man will ja wieder trainieren, man will nicht mal irgendwann nicht mehr stillstehen. Aber gerade die Präventionsphase danach, nach dem Kreuzbandriss, ist so wichtig, weil jeder Dritte, der einen hatte, reißt sich auch das Kreuzband im anderen Knie. Und auch da, wo man eben schon in dem Knie, wo man schon einen Kreuzbandriss hatte, ist halt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es nochmal reißt, weil entweder, also häufig nimmt man mittlerweile eine Sehne aus dem Oberschenkel und flickt das dann halt wieder zusammen, aber es kann halt nie mehr so stabil sein, wie es halt mal war, als es noch zusammen war, logischerweise. Und das finde ich auch einen super spannenden Aspekt mit diesem, man muss ja dann Leistung bringen, auf der einen Seite, weil der Trainer das will oder weil man das vielleicht selber auch als Spielerin irgendwo durch möchte. Das ist schon...
Ja, wir hatten eine Spielerin im Verein, die hatte ihren dritten Kreuzbandriss. Also zweimal in einem Bein und auch in einem anderen. Also tatsächlich ist es wohl offensichtlich, wenn man anfällig dafür ist, dann ist man es halt auch richtig.
Ja.
Also es ist einfacher mitzubekommen jedes Mal, dass man, also wenn man eins bekommt, dann ja, Reha ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das richtig durchführt, dass man lang genug wartet, dass man bereit ist, dass man wirklich stark ist und dass man diese Zeit, weil man zu müde wird oder ein bisschen schwächer oder ja, ein bisschen übertrainiert ist. Es ist ganz einfach, es ist ein Schwachpunkt, ja, in den Körper. Es wird immer dann anders. Und das ist auch ein Ding so mental, was ihr gerade angesprochen habt, dass Sportlerinnen oder auch Sportlern, die so eine schlimme Verletzung gehabt haben, die sind irgendwie ein bisschen traumatisiert. Also es macht halt Sinn, weiterzuspielen oder wiederzuspielen vielleicht. Aber auch, dass es fühlt sich dann anders an und man muss auch dann lernen und akzeptieren, hey, das ist normal, das ist jetzt, wie es ist, also mein Körper ist jetzt anders und ich muss mal lernen, wie ich damit umgehen soll. Das ist ein bisschen mehr Self-Awareness, das ist vielleicht eine andere Folge über Psychologie, aber ja, das ist, diese mentale Rolle spielt auf jeden Fall mit.
Gut. Dann würde ich langsam mal so den Schlusspunkt setzen. Und zwar haben wir ja noch immer am Ende jeder Sendung unsere Kategorien. Und zuerst natürlich wie immer das Abseits des Monats. Da hat sich unserer Meinung nach dieses Jahr, dieses Jahr im Monat, hat sich diesen Monat Fritz Keller ganz weit oben auf die Liste geschlichen. Und zwar noch mit einer Aussage im Januar, wo er öffentlich meinte, Equal Pay gibt es nicht zwischen der Kreisliga und der Bundesliga und das ist auch derselbe Sport, begründete der DFB-Präsident, warum er Gleichbezahlung zwischen Männern und Frauen im Fußball als schwierig ansieht. Und weiter sagte er auch noch, in unserer Gesellschaft geht es am Ende auch um Leistung. Das, was ich verdiene, kann ich auch ausgeben. Er nennt als Grund für die Ungleichheit in der Bezahlung sei die geringere Nachfrage nach Frauenfußball. Und wir sehen diesen Vergleich ein bisschen als kritisch, weil eigentlich geht es bei Equal Pay, gerade wenn man nach Schweden schaut oder so, um die Gleichbezahlung von Nationalspielerinnen mit der Nationalmannschaft und das quasi, dass man guckt, dass das, was bei den Männern zu viel ist oder was viel da reingegeben wird, dass man das so, dass die Männer auf etwas verzichten, um quasi den Frauen die gleichen Bonusse oder Boni zur Verfügung zu stellen. Und auch seine Aussagen im ZDF-Sport-Interview waren zum Frauenfußball doch eher mau, wo er doch schon so viel versprochen hat, so viel zu ändern. Und dann flanierte er doch lieber über die Freude der Spielerinnen beim Spiel, was doch etwas komisch und ideenlos wirkt.
Klassiker. Klassik.
Und den Volltreffer des Monats präsentiert uns jetzt Yvonne.
Der Volltreffer des Monats waren die Reaktionen der Fans beim Spiel Preußen-Münster gegen die Würzburger Kickers, als der Spieler Quadwo von einem Fan sehr rassistisch beleidigt wurde, Affenlaute gemacht wurden etc. Und wo andere ganz gerne dann einfach mal wegschauen, haben in diesem Spiel die Fans, die um ihn rumstanden, wirklich mit dem Finger auf ihn gezeigt, ihn also enttarnt so gesehen und so ziemlich das gesamte Stadion rief dann Nazis raus und hat sich zusammengestellt und diesem einen Idioten einfach keine Chance gegeben, da irgendwie durchzukommen. Und der Spieler hat sich auch auf verschiedenen Plattformen sehr dafür bedankt, dass die Fans so zusammengestanden haben. Das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Erstens, dass die Fans des anderen Vereins so dazustehen und sich in Anführungszeichen verbrüdern. Und das sollte für uns alle vielleicht ein kleiner Anhaltspunkt sein, dass wir alle so reagieren müssen, wenn wir Ähnliches erleben.
Gerade nach der Causa Hopp spielt das sicherlich auch nochmal eine größere Rolle im Fußball. Und wie immer haben wir auch noch einen Podcast-Tipp, den uns jetzt Friederike präsentiert.
Genau, ich habe es heute besonders einfach, weil unseren dollen Gast, wie Julia, habt ihr schon kennengelernt. Und ihren Podcast möchten wir euch natürlich ins Herz legen. Der heißt The Lion's Mane. Spreche ich das richtig aus? Löwenmähne.
Ja, genau.
Sehr, sehr kreativer Name, also sehr, hat mich direkt gepackt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, oder ich habe es richtig verstanden, er ist auf Englisch. Und im Grunde erzählst du genauso, wie du uns heute Sachen erzählt hast, ganz viel über fußballwissenschaftliche Sachen, auch immer mit einem Gast oder einer Gästin, ne? Und ja, vielleicht willst du selber noch mal ein, zwei Worte zu sagen, wie oft die so erscheint und genau.
Also genau, Lion's Bane, und das ist viermal im Monat, also jeden Freitag eine Folge auf Englisch, einmal im Monat, montags eine Folge auf Deutsch, immer über Fußball, immer was Wissenschaftliches. Und mein Plan oder mein Ziel war, so viele Fragen wie möglich einzuladen und die Stimme von Frauen, ja, so eine Plattform zu haben für uns und auch für gute Wissenschaft, Good Science and the Voices of Women. Das ist mir sehr wichtig im Fußball, weil das immer fehlt. Und das heißt, wir reden über Athletiktraining, Psychologie, Neurowissenschaft, Verletzungen, Rehabilitation, Technik, Taktik, Coaching und Nationalmannschaft. Aber immer von wissenschaftlicher Sicht und durch Erfahrung und kein Gossip. Ist nicht so cool, wie ihr seid, aber vielleicht in der Zukunft. Ja, genau.
Wir finden den Podcast auf jeden Fall cool und empfehlen ihn auch allen unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie immer gilt, dass wir unsere Arbeit ehrenamtlich machen und ihr uns schon öfters gefragt habt, ob ihr irgendwas spenden könnt. Wir verweisen da gerne immer auf andere Projekte. Für diesen Monat wollen wir gerne auf die Bakizo Girls Football Academy in Uganda verweisen, die ein Fußballprojekt für Mädchen dort auf die Beine stellt. Und sie haben uns angeschrieben, dass sie dringend wieder neue Fußballmaterialien brauchen und Unterstützung, dass das Projekt am Leben erhalten am Leben bleiben kann. So, wir werden euch den Link unter die Sendung setzen. Schaut doch da mal rein. Und dann bedanke ich mich herzlich, Julia. Super toll, dass du als Gast da warst und auch bei Friederike und Yvonne, dass ihr mit mir diese Sendung gemacht habt. Es war schön mit euch.
Vielen Dank, ihr drei. War cool.
Wir danken dir.
Auch von mir ein großes Danke an alle.
Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dann.
Komm, tschüss. Mach doch irgendwelche Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.